Ich begrüße euch zum Vortrag im Rahmen des Chaos-Seminars vom Chaos Computer Club Erfurt-Kreis Ulm. Thema heute ist Linux from Scratch. Freut mich, dass so viele hier hergefunden haben und sich das antun wollen. Und denjenigen, die um 7:30 nach da waren, Dankeschön, dass ihr das ernst genommen habt. War nicht so ganz ernst gemeint. Mein Name ist Nikolaus Röser und wer schnell ist, kann sich meinen Fingerprint abschreiben. Wer langsam ist, kriegt ihn später noch, wenn er ihn haben will. So, dann legen wir mal richtig los. Also, ich nehme an, dass hier die meisten nicht so viel Ahnung haben, was überhaupt Linux from Scratch ist. Deswegen möchte ich mal in die Runde fragen, wer hat denn schon mal ein LFS gebaut? Nicht schlecht, okay. Und wer hat zumindest schon mal auf der Website von Linux from Scratch vorbeigeschaut oder hat da irgendwie mal ein paar Infos abgerufen? Okay, das heißt zumindest, sagen wir mal, 80% der Anwesenden wissen so in etwa, was LFS ist, schätze ich mal. Ich habe euch da so ein schönes Buch mitgebracht. Das ist die gedruckte Ausgabe von Linux from Scratch. Und offiziell ist und war LFS schon immer ein Buch. Insbesondere ist es auch keine Distribution. Und nachdem wir das hinter uns haben, kann ich ja dann weitermachen und Linux from Scratch Distribution sagen, denn das tun die eingefleischten LFSer auch. Wenn man sich im Netz mal informiert, so vor allem bei der Wikipedia oder so, wo man ja sonst immer gern nach Informationen sucht, was denn LFS bedeuten soll, dann findet man in der deutschen Wikipedia, es sei die Anleitung Linux from Scratch. In der englischen steht A Kit for Building Linux Distributions. Also das ist gleich ganz toll, wenn da gesagt wird, ja, man sei jetzt so der Grundstock für die Distributionen. Und wenn man in List of Linux Distributions schaut, in der englischen Wikipedia, dann sieht man da, it's a document, not a distribution. Zur Einordnung weiter. Linux from Scratch basiert, wie der Name eben sagt, auf dem Linux-Kernel. Und weil wir kein Herd machen, kein HFS, sondern eben LFS, haben wir da den Linux-Kernel drin, aber hauptsächlich sind die anderen Tools einfach alle die GNU-Tools, die auf prinzipiell so jedem Linux-System findbar sind. Das einzige Spezielle ist da vielleicht Util Linux oder so, aber das ist natürlich kernelabhängig. From scratch bedeutet da, wir beginnen beim Stande 0. Das heißt, wir versuchen mal, uns alle Quellpakete zusammenzusuchen und die dann auf dem System zu installieren. Natürlich geht es nicht ganz so einfach, denn jeder, der schon mal einen Compiler gebaut hat, wird das wissen oder der irgendwie probiert hat, sogar ein LFS zusammenzustöpseln. Man braucht halt im Prinzip doch mal einen anderen Compiler, der einem den wieder übersetzen kann. Also wir haben ein Henne-Ei-Problem und deswegen machen wir bei LFS ein Bootstrapping. Das heißt, zunächst wird ein System gebaut und mit dem wird dann das System, was man am Schluss verwenden möchte, zusammengestellt. Wir verwenden also ein paar binäre Pakete. Und zwar wird ausgegangen von einer schon installierten Distribution. Das kann prinzipiell alles sein, für die neuen LFS-Versionen alles, was einigermaßen aktuell ist. Also von mir aus auch ein SUSE oder Debian oder Red Hat, Mandrake oder natürlich auch ganz toll ein LFS. Getestet wird mit verschiedenen Distributionen und es ist garantiert, dass die letzte LFS-Distribution auch die nächste eben bauen kann. Jetzt möchte ich mal schnell die Unterschiede zwischen LFS und den Distributionen, die welche sind, aufzeigen. Wir haben bei LFS natürlich keine Binärpakete. In den allerersten Versionen, das zeige ich gleich noch, da gab es ein paar Pakete, die binär installiert wurden aus verschiedenen Gründen. Aber mittlerweile ist das also nicht mehr nötig. Package Management gibt es in LFS, funktioniert wunderbar. Funktioniert so gut wie der Benutzer, denn der Benutzer ist der Paketmanager. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Paket installiere, muss ich mir das entweder merken oder in eine Datei reinschreiben oder irgendwo auf dem Zettel notieren, den ich dann hoffentlich nicht verliere. Und die Abhängigkeiten, die muss ich auch selbst überwachen. Was mir da weiterhilft, sind Webseiten wie zum Beispiel FreshMeet. Die haben einen großen Teil der Informationen, die man da brauchen kann. Oder eben Bücher, wo das schon drin steht oder sowas. Auf LFS basierend gibt es dann natürlich noch ein weiterführendes Buch. Nennt sich Beyond Linux from Scratch. Und da sind auch so Abhängigkeiten aufgeführt. Was wir bei LFS machen können, was normalerweise nicht gemacht wird in dem Buch, ist, die Pakete zu optimieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich will das wirklich auf den speziellen Rechner so schnell wie möglich haben oder so klein wie möglich. Ich kann also ziemlich stark anpassen. Von Gentoo wissen wir, dass die das natürlich auch machen können. Was toll wäre, wäre, wenn Gentoo noch ein bisschen Tests da reinpacken würde, um wirklich die Performance zu messen. Soweit ich weiß, ist das zurzeit nicht so. Bei LFS ist sowas nicht geplant, weil das ein bisschen an den Idealen und am Ziel vorbeigeht. Ja, die Frage ist, warum will man überhaupt ein Linux from scratch bauen? Warum macht man sich die Arbeit? Ihr könnt mir glauben, das dauert lang. Wenn ich das auf meinem relativ flotten Rechner per Skript laufen lasse, dann dauert das 7 bis 9 Stunden, damit da überhaupt mal was läuft. Und dann habe ich ein paar Grundpakete, also dann kann ich mal Dateien anzeigen und das System booten. Was allerdings nicht geht, ist ein bisschen Clicky-Bunty mit X oder so, das dauert dann noch mal ein paar Stunden. Der Vorteil bei LFS ist, man hat die ganze Kontrolle über das System. Der Nachteil, man hat auch die ganze Verantwortung. Alles, was man macht, wirkt sich natürlich auf das System aus und wenn man dann als Root irgendwo rumschraubt und umstellt, dann kann es halt sein, dass man sich mal so schön seinen Compiler zerschießt oder diverse andere wichtige Sachen. Es ist also nicht schlecht, ein paar Backups zu haben. Viele Leute sagen, sie wollen mal unter die Haube schauen, wie überhaupt so ein Linux-System tickt, was das so intern tut. Ich meine, es ist relativ einfach, da mal schnell die neueste SUSE-CD reinzuschieben und auf Installation zu klicken. Dann hat man danach was Laufendes und trotzdem weiß man nicht viel mehr. Man hat dann meistens schon gleich die grafische Benutzeroberfläche mit installiert und weiß trotzdem nicht, wie es eigentlich läuft. Ein wichtiger Punkt ist, wenn man wenig Platz auf dem Zielmedium hat. Beispiele dafür sind Embedded-Geräte, also sowas in der Größe vielleicht, nur mit ein bisschen weniger Speicher. Es wurden schon LFS gebaut, die mit 8 Megabyte klarkamen und da war ein voll funktionsfähiger Apache-Webserver drin. Eingesetzt wird das zurzeit vielleicht von manchen Randgruppen, ich weiß nichts Genaues, habe auch nichts finden können. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sowas zusammenzuschrauben. Und ich weiß von einer Vorlesung, wo man einen Apache-Webserver bauen muss, dass man da das schon mal ganz gut gebrauchen kann, was man da lernt und das dann in ein paar Kilobyte hinkriegen kann. Sicherheitsüberlegungen gehören da auch mit rein. Es gibt Leute, die sagen, ich will unbedingt überall den Quellcode zu haben und ich will auch von dem ausgehen, wenn ich mein System zusammenstelle, wenn ich das übersetze. Das nützt natürlich nur so lange was, wie die Leute auch wirklich jede einzelne Zeile von dem Quellcode lesen. Das heißt, das ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen und wenn da jemand sagt, sein System sei sicher, weil es die Quellcodes verwendet, dann glaubt dem nicht so direkt. Was ich natürlich machen kann, ist, wie gesagt, Bibliotheken und Programme zu optimieren, damit sie schneller laufen oder kleiner sind. Oder ich kann sie auch unter Umständen patchen, wenn ich das machen möchte. Ich kann also spezielle eigene Funktionalität reinbringen und damit beliebig dafür sorgen, dass mein System nicht mehr mit anderen Systemen zusammenarbeiten kann oder auch, dass es so läuft, wie ich es will. LFS wird von zurzeit mehr als 16.372, glaube ich, registrierten Benutzern verwendet. Die meisten Benutzer sind allerdings unregistriert. Also es gibt da so einen Zähler auf der Website und ein paar Leute haben sich da eben eingetragen, weil es Spaß macht und weil man dann sagen kann, ja, ich bin nun mal sowieso. LFS wird in verschiedenen Bereichen verwendet. Also hier zum Beispiel auf meinem Laptop läuft ein LFS, also im Desktop-Bereich. Dann haben wir LFS in Embedded-Bereichen. Dafür eignet sich meiner Meinung nach ganz gut, weil man eben viel wegwerfen kann oder viel noch rausschneiden kann, was nicht unbedingt gebraucht wird. Ich weiß, dass bei uns an der Uni mal die Überlegung war, LFS auf den Robotern, die Fußball spielen, zu installieren. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt drauf ist oder nicht. Müsste ich mal nochmal nachhören. Im Serverbereich natürlich auch. Und dann gibt es noch so Spezialitäten, wie zum Beispiel die Linux Standard Space. Die verwenden ein spezielles System, um verschiedene Tests zu machen und ihre Standards da, glaube ich, zu spezifizieren oder sowas. Die machen sowas Ähnliches wie LFS in einer älteren Version. Aber das ist dafür ziemlich zuverlässig und stabil. Ich möchte jetzt noch mal kurz was allgemein zu Softwareinstallation erklären und zu verschiedenen Abläufen, die eben bei LFS vorkommen werden. Ich nehme an, dass die meisten so grob wissen, wie das abläuft, deswegen wiederhole ich das nochmal so ein bisschen. Eine Software auf Unix-ähnlichen Systemen ist in Paketen organisiert. Und die Pakete, die können eben Source-Pakete sein, also Quellcodes oder Binärpakete. Wie gesagt, LFS verwendet eben Quellcode. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel ein aktuelles Debian-System anschaut, dann sieht man, dass es zu den Source-Paketen in der Regel mehrere Binärpakete gibt, also ein oder mehrere Pakete. Zum Beispiel bei einer Bibliothek, wenn ich die jetzt installiere, dann habe ich bei den Paketen da zusätzlich die mit DEV aufhören für Development. Und die enthalten dann sowas wie statische Bibliotheken, die also beim laufenden System nicht mehr gebraucht werden, oder die Header-Dateien, die ich also nur während der Übersetzungszeit brauche. Ja, die Grundphilosophie von Linux from Scratch ist quasi, die Befehle, die hier unten stehen, auszuführen. Configure, das steht da und bezeichnet den Schritt, in dem ein Paket vorbereitet wird, bevor ich es übersetzen kann. In der Regel heißt es auch ein Skript in den Paketen Configure, das kommt von GNU und macht verschiedene Tests auf Prozessor und Architektur und alles Mögliche, was man so braucht. Oder ob ich zum Beispiel cross-kompiliere oder nicht, das heißt, ob das System, wo die Programme später laufen, das gleiche ist, wie das, auf dem ich übersetze, oder ob das eben ein anderes System ist. Dann kommt der Schritt Make, der bedeutet, ich übersetze den Quellcode, der in der Regel in C vorliegt, in lauffähige Form. Dabei wird zunächst der Quellcode in Assembler konvertiert und das wird dann durch den Assembler durchgejagt und der erzeugt dann Maschinensprachebefehle draus. Dann gibt es einen Schritt namens MakeCheck, der sagt, führe bitte ein paar Selbsttests mit dem Paket aus, ob das irgendwie alles funktioniert, so wie die Entwickler sich das vorgestellt haben, oder ob es da vielleicht ein paar Unterschiede gab zwischen der letzten Version und der aktuellen. Sogenannte Regression-Tests werden gemacht. Der Schritt ist eigentlich optional, aber ja, wer es nicht tut, wird es wahrscheinlich bereuen, denn Fehler werden so ziemlich spät entdeckt. Die nächste Zeile macht niemand in LFS, auf jeden Fall nicht, wenn er es nach dem Buch macht, die habe ich dazugefügt. Das ist eine Methode, um zu testen, was ein Paket alles installiert. Wenn ihr jetzt ein Softwarepaket nehmt und das sich relativ strikt an die GNU Coding Standards hält, dann könnt ihr mit diesem Destir setzen, wohin das Paket installiert werden soll. Normalerweise ist Destir leer. Das heißt, wenn ich dann make install ausführe, wird das Paket einfach in das Root-Dateisystem installiert. Also eine Datei, die nach zum Beispiel /bin gehört, die landet auch dort. Wenn ich jetzt aber Destir auf beispielsweise /tmp/test setze, dann landet die Datei am Schluss eben in tmp, test, bin und dann der Dateiname. So kann man also ziemlich praktisch mal testen, was ein Paket alles installiert, und das ist auch für die Paketmanager, wie gesagt, bei LFS muss das alles der Benutzer machen, ist das sehr praktisch. Funktioniert leider nicht überall, aber man gewöhnt sich schnell daran und merkt es dann schon. Dann sieht man sich natürlich an, was da drin ist und merkt sich das oder schreibt sich auf und hat sein Paketmanagement. Am Schluss installiert man das Paket mit make install und hofft dann, dass es eben alles funktioniert. Gut, ein Schritt, der relativ wichtig ist, wenn man Software sich aus dem Internet holt, dann ist die in der Regel kaputt. Denn ihr kennt es ja, alles, was man nicht selbst macht, das funktioniert sowieso nicht. Man muss also die Software erstmal reparieren. Um die zu reparieren, nimmt man entweder einen Editor und schreibt in den C-Dateien rum, oder man nimmt eine schon existierende Patch-Datei und spielt die ein. Manchmal haben ja andere Leute auch schon das Problem, das heißt, es gibt Patches im Netz, die man sich runterladen kann. Wenn man jetzt an den Dateien rumeditiert, kann es sein, dass von denen abhängige Dateien neu generiert werden müssen. Ich will da nicht so genau drauf eingehen, denn da könnte ich nochmal einen Vortrag drüber halten. Aber unter Umständen ruft dann das Build-System nochmal verschiedene andere Programme auf, die die Dateien so vorübersetzen sozusagen und aus denen dann den neuen Build-Tree machen. In LFS läuft es ein bisschen anders. Also das Grundprinzip ist natürlich das gleiche. Es werden Patches verwendet oder der Stream-Editor SED. Das ist ein ganz tolles Tool, wenn man es richtig bedienen kann. Da kann man mit Regular Expressions, also regulären Ausdrücken, in Dateien rumsuchen und dann eben Bestandteile ersetzen. Was bei LFS normalerweise nicht gemacht wird, ist Dateien zu ändern, die GNU Autotools verwenden. Autotools sind Programme, die automatisch Makefiles anlegen. Und Makefiles sind so eine Art Bastelanleitung für Quellcode sozusagen. Denn wenn wir bei LFS das so machen würden und die Dateien ändern, dann hätte das ziemlich viele Auswirkungen, Da werden also neue Makefile.in-Dateien erzeugt. Und das ist ziemlich umständlich, weil man unter Umständen diese Autotools noch gar nicht zur Verfügung hat. Dazu auch später mehr. Und jetzt muss ich noch erklären, bevor es dann so einigermaßen losgehen kann, was eine Toolchain ist. Eine Toolchain ist eine Fachbezeichnung für den Grundstock, den man braucht, um Programme auf einem Unix-ähnlichen System übersetzen zu können. Das heißt, ich brauche zunächst, weil die Programme ja alle in C geschrieben sind, einen C-Compiler, steht hier in der zweiten Zeile. Der C-Compiler, der macht mir aus C-Programmen Assembler-Code. Mit dem Assembler-Code kann ich nichts anfangen, wenn ich keinen Assembler habe. Das heißt, ich muss noch den Assembler dazu haben. Der Assembler übersetzt den Assembler-Code in Maschinencode. Und der Maschinencode, der wird in verschiedenen einzelnen Modulen vorliegen am Schluss. Die muss ich noch alle zusammenbinden. Der Prozess nennt sich Linking. Dafür brauche ich einen sogenannten Linker. Programme werden üblicherweise gegen die C-Bibliothek gelinkt. Das ist unter den meisten Unix-Systemen die glibc. Unter den meisten Linux-Systemen sollte ich sagen, denn es gibt auch verschiedene andere C-Bibliotheken. Und das heißt, die drei hier oben genannten Pakete, glibc, gcc und binutils, sind die Toolchain, die ich am Schluss brauche, um Software übersetzen zu können. Beim Linken gibt es zwei Ansätze. Es gibt das statische Linken und das dynamische Linken. Statisches Linken ist eine sehr schlechte Sache. Wer da mehr zu wissen will, soll mal Google befragen. Und dynamisches Linken ist eine sehr tolle Sache, denn wenn ich eine Bibliothek austausche, dann wird die gleich von allen Programmen benutzt, die sie linken. Also das heißt, dynamisches Linken gibt dem System eine neue Bibliothek oder gibt dem System getrennt Bibliotheken und Programme, die sie verwenden, und die werden dann wie ein Puzzle zusammengefügt, während statisches Linken die Bibliotheken und die Funktionen, die gebraucht werden, direkt in die Programm-Binaries einkompiliert. Das heißt, da komme ich nicht mehr ran, wenn die einmal erzeugt sind. Warum man statisches Linken trotzdem braucht, sehen wir später. Ein Problem, das insbesondere beim statischen Linken auftaucht, sind die sogenannten NSS-Libraries. Darunter verstehen wir eine Teilfunktionalität der C-Bibliothek. Ihr wisst vermutlich, dass es in Unix-ähnlichen Systemen Dateien gibt, wie zum Beispiel etc-hosts oder etc-passwd. Da stehen verschiedene Namen drin, Benutzernamen, Hostnamen und so weiter. Und die können durch Bibliotheksfunktionen abgefragt werden. Das Problem ist, die Bibliotheksfunktionen müssen über Namensresolver aufgerufen werden und die hängen an diesen NSS-Libraries. Diese NSS-Libraries kann ich nicht statisch in Programme einkompilieren. Das heißt, die müssen auf jedem System, auch wenn statisch gelinkte Programme vorliegen, vorhanden sein. Das heißt, ich kann keine hundertprozentig statischen gelinkten Programme herstellen. Das ist ein Problem, wenn ich zum Beispiel auf eine neue Version von der glibc upgraden will. Da sehen wir auch später noch ein bisschen mehr im Detail. Ja? Kann ich leider nichts Genaues zu sagen. Ich habe ein bisschen rumgesucht, ich weiß es auch nicht so genau. Also es ist jedenfalls bei der glibc so, wenn man nur aus den Dateien lesen müsste, könnte man es meiner Meinung nach statisch linken. Aber aufgrund von irgendwelchen anderen Einschränkungen geht es nicht. Ich glaube wegen Netzwerkzugriffen, aber ich bin nicht sicher. Du kannst es ja patchen. Okay. Ich werde jetzt ein bisschen eine längere Abhandlung über die Geschichte von Linux from Scratch geben, denn Teile davon sind wichtig für das Verständnis und Teile davon sind interessant. Einige Sachen sind relativ öde, vor allem für die Leute, die es schon wissen, aber sind eben für andere wahrscheinlich relativ wichtig, um zu sehen, wie das System sich entwickelt hat und wie es gewachsen ist. LFS begann mit der Version 1.0 im Dezember 99. Ich glaube, ab etwa April oder Mai 99 hat da der Gerard dran geschrieben. Und es fing als How-To an. Und wie die meisten How-Tos lag das eben bei Linux-Doc. Es gab eine Toolchain, denn ohne Toolchain geht es halt nicht. Und es gab ein paar Hilfsprogramme. Unter Hilfsprogramm verstehe ich sowas wie zum Beispiel LS. Ihr werdet es ganz selbstverständlich finden, dass jedes System einen LS-Befehl hat, aber wenn ich sicher weiß, dass ich keine Dateien anzeigen will, ja, dann brauche ich auch keinen LS-Befehl, ganz einfach. Die beiden habe ich jetzt mal unter dem Begriff Basissystem zusammengefasst. Dann gab es noch die glibc. Die glibc war in der Version 2.0.7 Pre 6 drin. Und zwar, weil die neuere glibc, die zu dem Zeitpunkt verfügbar war, eine ganz bestimmte Compiler-Version, nämlich GCC 2.8, benötigte. Gerard hatte den nicht auf seinem System und hat deswegen kurzerhand eine ältere glibc verwendet. Ich meine, das ist auch eine tolle Sache. Wie ihr seht, funktionieren nicht alle Softwarepakete in der neuesten Version zusammen. Und wir sehen das später noch, wenn der Name Alan Cox zum nächsten Mal fällt. Da wird nämlich das gleiche Problem wieder auftauchen. GCC, der C-Compiler, war in einer mittlerweile zwar veralteten, aber gar nicht mal so alten Version drin, 2.95.2, und dann zusätzlich noch der neuere C-Compiler. Es wurden verschiedene, ich glaube, mit dem einen wurde der andere gebaut, und der Kernel wurde wahrscheinlich auch mit dem GCC 2.95 gebaut. Ich habe mir das nicht so ganz genau angeschaut, aber es ist halt wichtig zu wissen, dass zwei C-Compiler da waren. Um das System zu booten, war der Linux-Loader, der Lilo, dabei. Und außerdem war verschiedene Software enthalten, die man heutzutage in LFS nicht mehr findet. Beispielsweise Telnet oder Lynx. Lynx ist ein Textbrowser und Telnet eben ein schönes Programm, um Sachen übers Netz zu schaufeln. Außerdem gab es ein Mail-System, bestehend aus Fetchmail, Sendmail, Procmail, MailX und Matt. Die sind in einem LFS völlig überflüssig, denn wer will da schon Mails schicken? Und wenn man es braucht, dann macht man das eben, nachdem man sein LFS aufgezogen hat. Ein Webserver war vorhanden, der Apache, und außerdem ein GUI, also Clickibunti X-Free 86 und zusätzlich Window Maker als Window Manager. Aus Debian übernommen, das wird ein paar Freaks hier vielleicht freuen, wurden das RC-Skript, das RC-Skript wird beim Booten des Systems benötigt, und der Paketmanager DPKG. Und zwar wahrscheinlich, weil die Leute gesagt hätten, ja, wir brauchen doch ein Paketmanagement, wie sollen wir sonst neue Software installieren? LFS war in der Version 1.0 nur für Intel x86 verwendbar. Es war auch dafür geschrieben worden. Und da Gerard sowieso keinen anderen Rechner hatte, war das auch nicht weiter schlimm. Die anderen, die mussten sowieso erstmal rausfinden, wie es funktioniert, denn LFS war in Version 1.0 noch sehr, sehr schwierig. Es wurde alles als Benutzer-Root erledigt. Das ist eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit, also tut es erst gar nicht. Wenn ihr Software übersetzt, macht es nie als Root. Und wenn es nicht anders geht, dann repariert das Paket. Dann gab es noch so ein paar Geschichten, die relativ spezifisch sind und die relativ, ja, etwas eigenwillig sind, sagen wir mal. FHS steht in der nächsten Zeile. Das ist der File System Hierarchy Standard, ein Standard, der gebildet wurde von Free Standards, glaube ich. Und zwar mit dem Ziel, dass Distributionen untereinander operieren können, interoperieren können und dass die Programme, die auf Distribution A laufen, auch auf B laufen, weil die eben davon ausgehen können, dass das gleiche Dateisystem zumindest in der gleichen Struktur vorhanden ist. Im FHS steht zum Beispiel sowas wie, es soll ein Verzeichnis USR geben, das nennt sich Second Level Hierarchy, und da sollen alle Programme drin sein, die nicht unbedingt notwendig sind, um das System zu booten, aber auf anderen Systemen in dem Cluster zum Beispiel benutzbar wären. Das heißt, ich kann das über NFS oder sowas über das Netz herholen, mounten, oder es steht zum Beispiel drin, in etc liegen Konfigurationsdateien. Ja, es gab da so einen Symlink von User Local nach User, mit der Begründung, es gibt auf LFS-Systemen den Administrator, der neue Software installiert. Wie gesagt, das ist der Paketmanager, ein Mensch. Und der installiert alle Software sowieso nach USR, denn er hat ja keine spezielle Software, die irgendwie nach User Local müsste, um sie von dem restlichen System abzuschotten. Er weiß ja, was er tut. Ist im Prinzip heute auch noch gültig, verletzt aber den FHS. Und weil LFS heutzutage sehr standardgebunden ist und sein soll, wurde das abgeschafft. Eine Sache, die auch noch gemacht wurde in frühen LFS-Versionen, war, verschiedene Dateien aus dem Host-System zu kopieren. In etc zum Beispiel wurden die Dateien passwd und group kopiert. Das sind also die Dateien, wo Benutzernamen und Gruppennamen drin hängen, zusammen mit verschiedenen Nummern. Die wurden dann zwar noch etwas reduziert, aber es wurde im Prinzip Zeug vom Host-System übernommen. Das Verzeichnis dev wurde ebenfalls komplett kopiert, mit der Begründung, dass es einfach schneller gehe, als die Dateien von Hand anzulegen. In dev sind Gerätedateien enthalten, das heißt Dateien, in die ich was reinschreiben kann, und das hat dann bestimmte Auswirkungen auf das System, so grob gesagt. Also zum Beispiel, wenn ich nach dev null schreibe, dann passiert da eben gar nichts mit, das verschwindet einfach. Oder wenn ich aus dev zero was lese, dann kriege ich eben ganz viele Nullen. Ja, natürlich war bei LFS 1.0 das Ziel, eine lauffähige libc zu kriegen. Einige Pakete wurden erstmal statisch gelinkt, denn die hätten sonst überhaupt nicht funktioniert. Und es wurde dann vom Host-System aus, also von dem System, was ursprünglich schon auf dem Rechner war, make aufgerufen. Das LFS-System wurde gebootet in einer anderen Partition. Und in dem System wurde dann die Installation, also was ich vorher mit make install bezeichnet habe, vorgenommen. Das heißt, man war ab und zu damit beschäftigt, das System zu wechseln. Ziemlich unangenehm, unpraktisch und außerdem fehlerhaft. Aber es hat mal soweit ganz gut funktioniert. Patches waren noch nicht in der Form von Patch-Files vorhanden, sondern da stand, bitte nimm jetzt deinen Editor, lade die Datei sowieso, geh zu der Zeile, wo drin steht bla 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 und ersetze das durch FUBAR. Und dann hat man das eben so gemacht, mit einem Editor. Ja, und wie ich schon sagte, das war eben absolut nur für erfahrene Benutzer geeignet, denn es war nicht sehr einfach zu bedienen und es waren relativ wenige Anleitungen im Vergleich zum heutigen LFS enthalten. In den nächsten zwei Versionen gab es ein paar kleine Updates, die nicht der Rede wert sind. In Version 1.3 war es dann so weit, dass sich die Community ziemlich für LFS interessiert hat, das heißt Mailinglisten mussten her. Es gab dann zwei Mailinglisten, eine für Announcements und eine zur allgemeinen Diskussion. Eine spanische Übersetzung wurde begonnen und, was wichtig war, Shadowed Passwords wurden jetzt unterstützt. Password Shadowing ist ein Konzept, das im Prinzip verhindert, dass jemand, der unprivilegiert ist auf einem System, die Passwörter relativ einfach herausfinden kann. Es gab dann Fixed Packages, so wurden die genannt. Das waren Pakete, die man so runterladen konnte, und die aber schon die Patches, die für LFS nötig waren, eingespielt hatten. Das waren meistens nur kleine Änderungen, aber die waren eben einfach, damit es praktischer ist, vorhanden. Die STDC++-Bibliothek, das ist die Bibliothek, die gegen C++-Code gelinkt wird. Da sind so Sachen drin wie Templates, glaube ich. Oder? Okay, sie besteht nur aus Templates, danke Alex. Die wurde aus Debian übernommen. Denn da war offenbar eine bestimmte Version notwendig und es war nicht möglich, die Version im Quelltext zu finden. Also musste da leider ein Binärpaket her. Ich weiß nicht, warum die Version nicht im Quelltext gefunden werden konnte, aber da hat vielleicht jemand das CVS nicht bedienen können oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Also da stand, die wird aus dem Grund binär genommen. Ist auch ziemlich komisch und ist heutzutage auch gar nicht mehr notwendig, aber der Vollständigkeit halber habe ich es aufgelistet. es wurden die Pakete X386 und die Mail-Software und alles andere, was ich da vorher eben genannt habe, die nicht so unbedingt notwendig sind, als optional markiert, aber weiterhin im Buch mitgeschleift. So etwa im Februar 2000, das exakte Datum ist nicht so ganz klar, da kam dann die Version 2.0 Beta 2 raus. Und die enthielt viel mehr Erklärungen als bisher in den LFS. Das heißt, die war schon so einigermaßen benutzbar, wenn man auch nicht so viel Ahnung von LFS hatte oder überhaupt davon, wie man jetzt so ein System da kompilieren muss und was man da alles eintippen muss. Da stand dann zum Beispiel auch drin, wie man eben mit tar ein Paket entpackt oder wie gzip funktioniert. Dieses $LFS steht für das Basisverzeichnis, in das LFS rein installiert wird. Das ist eine eher technische Angelegenheit, da sage ich im Moment mal nicht so viel zu. Was neu war und was ziemlich toll war, war, dass die C-Bibliothek installiert werden konnte, ohne da währenddessen wieder in das andere System, also das LFS-System, was schon so halb lauffähig war, umschalten zu müssen. Das heißt, zumindest mal ein Reboot weniger. Ab der Version 2.1 Pre-1 war dann LFS, zumindest so wie es im Buch steht, FHS-kompatibel. Das ist eigentlich Quatsch, aber das wird eben behauptet. Es ist heutzutage, glaube ich, auch noch nicht so ganz FHS-kompatibel, nur weil meine Build-Skripte alle so modifiziert sind, dann müsste ich nochmal tief in den Sourcen wühlen, um euch das ganz genau sagen zu können. Im März 2000 gab es dann endlich die Domain linuxfromscratch.org und in dem Text wurde fast überall this how-to durch this document ersetzt. Ihr seht also, das Projekt ist etwas gewachsen und irgendwann war es dann eben kein how-to mehr, sondern da gab es dann endlich die Version 2.3.1, da war es das LFS-Book. Also endlich so ein richtiges Buch, natürlich noch nicht gedruckt oder zumindest nicht so schön mit Cover und allem Möglichen gedruckt. Es gab eine zusätzliche Mailingliste namens Linux weil bei LFS anscheinend plötzlich so Leute aufgetaucht sind, die alle möglichen Fragen zu Paketen gestellt haben oder zu was auch immer, das für dieses From Scratch im Prinzip ein bisschen off-topic war. Und dann wurde eben so eine allgemeine Diskussionsmailingliste eingerichtet, wo die dann eben auch was nachhören konnten. Das Format von dem Buch war ursprünglich ein SGML-Format gewesen, das von Linux Doc verwendet wurde für die ganzen How-Tos. Das wurde jetzt umgestellt auf DocBook SGML von Oasis. Und der gesamte Quellcode des Buches wurde quasi ein bisschen aufgefächert in mehrere Dateien, damit es leichter zu verwalten wurde. Das kümmert die Leute, die LFS benutzen, nicht so viel, aber es war für die Entwickler ein wichtiger Schritt. Was ein paar Benutzer oder Leute hier drin vielleicht freuen wird, es gab endlich Unterstützung und Informationen für den Apple Power PC. Das heißt, es war nicht mehr nur auf x86 beschränkt. LFS wurde insgesamt wesentlich übersichtlicher als zuvor, sowohl für die Entwickler von LFS als auch für die Leute, die es benutzt haben. Ab April, Mai 2000, also in der Version 2.3.2, gab es dann WebMirrors, denn es wurde einfach zu hoch, zu viel Datenvolumen erzeugt, das übertragen werden musste und das hielt der arme Server wohl nicht so ganz aus und außerdem kostet ja auch alles Geld. Da haben sich also nette Leute bereit erklärt, das mal zu mirrorn und ja, es hat sehr viele interessiert. Es kamen noch mehr PowerPC-Informationen, die wurden in ein eigenes Kapitel ausgegliedert. Dafür kamen die optionalen Kapitel, also dieses X-Free-Zeug oder die ganzen Mail-Geschichten raus, denn mittlerweile hatte man entschieden, dass man das in LFS nicht mehr braucht. Ein neuer Editor kam dazu, ein neuer alter Editor, der Ed oder ED. Der war eigentlich nur notwendig, um ganz alte Patch-Files einspielen zu können und niemand würde den, glaube ich, heutzutage freiwillig verwenden. Mittlerweile ist er, glaube ich, wieder rausgefallen. Die NSS-Bibliotheken, die ich vorher schon mal angesprochen habe, ihr wisst schon, Probleme mit statischem Linken und so, die mussten in das neue System rein und da wurde ein Schritt gemacht, den man heute nie mehr machen würde, die wurden vom Host-System in das Zielsystem kopiert. Das funktionierte, ich würde sagen, es funktionierte eher zufällig. Es ist eher unnormal, dass sowas funktioniert bei LFS oder überhaupt bei irgendwelchen Systemen, vor allem wenn man verschiedene Versionen verwendet. Es hat da zumindest mindestens einmal geklappt, sonst wäre es nicht im Buch gelandet. Erwähnt wurden ein Programm, ein Skript namens MakeDev. Das kommt, glaube ich, aus Debian oder Red Hat und dient dazu, die ganzen Gerätedateien in dem Verzeichnis dev anzulegen. Und es wurde auch DevFS erwähnt, das war da so gerade am Kommen mit dem neuen Kernel. Problem war, oder ja, es war eben so, dass die noch nicht im Buch benutzt wurden, es wurde also weiterhin kopiert vom Host-System. Also wieder eine nicht so tolle Geschichte. Nachdem das System, das Grundsystem zur Übersetzung von LFS fertig war, machte man ein Changeroot. Und weil ich jetzt annehme, dass niemand hier täglich Changeroot macht, muss ich das Konzept mal erklären. Changeroot ist ein Konzept, das erlaubt, das Root Directory, das Wurzelverzeichnis des Systems, zu wechseln. Das bedeutet, wenn ich ein Verzeichnis habe, zum Beispiel /tmp, und ich führe diesen Changeroot-Befehl aus, dann sieht es für das Programm, was mit Changeroot gestartet wird, so aus, als wäre tmp das Verzeichnis, das sonst mit slash bezeichnet wird. Also wird quasi werden die führenden Komponenten der Verzeichnishierarchie abgeschnitten und ich lande dann in dem Verzeichnis, was ich angegeben habe, als Root Directory. Es kommt ursprünglich aus BSD und ist über XOpen standardisiert, da ist es allerdings als Legacy markiert und in FreeBSD gibt es einen Systemcall, der nennt sich Jail, der soll noch viel mächtiger und viel besser sein als dieses Changeroot, aber Changeroot war eben das, was in Linux gelandet ist. Ja, das Programm Changeroot führt eben diesen Changeroot-Systemaufruf aus. Das ist, was hier steht. Und hauptsächlich wird sowas benutzt, wenn man einen Daemon hat, also einen Dienst, der über das Internet ansprechbar ist und wo man weiß, dass der ja, gerne mal inspiziert wird von Leuten von außen, sagen wir mal, und wo nicht so tausendprozentig klar ist, dass der auch sicher ist. Also man vertraut da zwar drauf, dass alles, was man installiert, so ganz gut funktioniert und auch sicher ist und niemand reinkommt, aber es ist eine zusätzliche Schwelle für einen Angreifer, denn der landet dann erstmal in dem Changeroot, wenn er irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen überwinden kann und hat noch nicht oder nicht sofort Zugriff auf das volle System. Offenbar ist es möglich, aus Changeroots auszubrechen, aber es ist zumindest etwas schwieriger.
Also eigentlich ist es nur möglich, wenn es sich
Ja, theoretisch sollte es nicht möglich sein. Es ist leider ab und zu wegen Sicherheitslücken möglich. In LFS wird ChangeRoot nicht zu irgendwelchem Schutz benötigt, sondern quasi zur Umschaltung auf die Tools, die man baut. Die gesamten Tools, also die Programme wie Compiler, Linker und noch verschiedene andere Programme, zum Beispiel WC zum Zeichenabzählen oder LS oder sowas, die werden in ein spezielles Verzeichnis kompiliert, da abgespeichert und dann am Schluss, wenn man das soweit hat, wird darauf umgeschaltet. Dann ist das System unter dem neuen Root Directory erreichbar und ich führe dann eben die Programme von dort aus. Vielleicht sieht jetzt jemand schon, was das Problem an der Geschichte ist. Falls nicht, der Tipp, hartgecodete Pfade zu irgendwelchen Programmen oder Bibliotheken. Wenn ich jetzt nämlich ein Programm habe, das installiere ich nach -lfs-bin oder zum Beispiel -lfs-usr-bin, dann wird das Programm auch nach dem ChangeRoot in diesen Pfaden seine Dateien suchen. Nur die Pfade gibt es dann natürlich nicht, denn da gibt es nichts, was mit LFS anfängt. Das ist dann eines der Probleme, mit dem man zu kämpfen hat. Eine Lösung kommt hier. In LFS 2.3.2 war es dann soweit, dass man das Problem hatte und es relativ elegant gelöst hat. Es wurde im Host-System gesagt, die Software, die du mir jetzt übersetzt, die kommt in die User-Hierarchie. Dieses make-ld-flex gleich static bedeutet, dass eben die Programme statisch gelinkt wurden. Das heißt, die waren unabhängig von der installierten C-Bibliothek, abgesehen, wie gesagt, von diesem NSS-Zeug. Anschließend wurde installiert und wenn das ganz tolle GNU-Mac-Files waren, die sich an den Standard hielten, dann konnte man da die Prefix-Variable überschreiben. Prefix ist das, was ich hier oben als Prefix angegeben habe und da hat man eben $LFS davor geschrieben. Das war das Verzeichnis, in das man LFS installiert hat. Also beispielsweise hat man hier gesagt, installiere mir das in User und bei der eigentlichen Installation, also hier, da hat man dann gesagt, ja, eigentlich soll es doch nach LFS-User. Das heißt, die Dateien landeten in den LFS-User, waren aber darauf eingestellt, unter User zu laufen. Man führte dann das ChangeRoot aus und im ChangeRoot-System konnte man dann wie gewohnt kompilieren. Also man hat Prefix auf User gesetzt und am Schluss make install gesagt und es landete auch da, wo es sollte. Bei der Geschichte wurden noch erst der Compiler kompiliert, verschiedene andere Programme kompiliert und alle statisch gelinkt, damit die eben ohne die C-Bibliothek liefen. Und im LFS-System wurden die dann über die alten Versionen drüber installiert. Das ist ein etwas unpraktischer Ansatz, weil der nämlich erlaubt, dass Dateien von den statisch gelinkten Programmen übrig bleiben, die vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Das wurde auch später behoben. Ja, LFS 2.3.3 war eher uninteressant, bis darauf, dass man ein neues RC-Skript hatte, also beim Booten nicht mehr so ganz Debian-abhängig war. Ab der Version 2.3.4 gab es noch ein paar mehr Mailinglisten, weil eben noch mehr los war. Und ab der Version 2.3.5 gab es dann endlich das schon angesprochene MakeDev. Das heißt, es mussten nicht mehr alle Gerätedateien kopiert werden. Die Linux Standard Space hat eine Empfehlung für Run-Levels herausgegeben und die wurde dann in LFS auch umgesetzt. Das ist eigentlich für LFS ziemlich unwichtig, aber man konnte sich quasi den Stempel aufdrücken, wir sind wieder standardkompatibel. Ist natürlich immer eine tolle Sache. Was anderes, was gemacht wurde, was nicht sehr toll war, ist, dass man angefangen hat, das System zu optimieren. Mit Optimierung kann man vor allem, wenn die Pakete ein bisschen kaputt sind oder so ein paar Fehler haben, wie der GCC manchmal, kann man sein System dann beliebig zerschießen und die Fehlersuche ziemlich schwierig machen. Und dummerweise wurde auch noch eine sehr hohe Optimierung, den GCC-Fans sagt O3 was, gewählt. Und es wurde immer an den Prozessor angepasst, wo das System drauf laufen soll. Heute würde ich es wieder machen mit der Version 2.3.5. Also ja, im Rückblick kann man sagen, war das eine schlechte Idee. Es wurde mit einem Projekt namens ALFS begonnen. ALFS steht für Automated Linux from Scratch. Denn man hat gesehen, ja, das ist eine Riesenarbeit und dann immer das alles abtippen aus dem Buch und so ist wahnsinnig umständlich. Also müssen wir das irgendwie ein bisschen verbessern. Machen wir es doch mal automatisch. Man kann da natürlich alles in eine Datei reinschreiben und dann auf den Knopf drücken und dann läuft die ab. Das ist schon mal toll. Oder man kann sich da auch noch komische Perl-Skripte dazu basteln oder was auch immer. Bei ALFS wurden dann eben verschiedene Beschreibungsdateien entwickelt, wo drin stand, also in XML-Syntax drin stand, was alles gemacht werden muss, also die Befehle einzeln drin standen, und die können mit verschiedenen Frontends verarbeitet werden. Wie das genau funktioniert bei ALFS, das müsst ihr euch selbst anschauen, denn das ist nicht so besonders wichtig für LFS, aber man bekam dadurch eine Effizienzsteigerung, und Effizienz ist natürlich immer toll, denn Programmierer haben ja alle keine Zeit. LFS blieb allerdings in Buchform, und was im Buche steht, war auch weiterhin der Standardweg, das System zu bauen. Das heißt, das wurde dann in die ALFS-Dateien übernommen.
Ja. ALFS wurde dann Gentoo, oder?
Nicht ganz. Gentoo basiert, glaube ich, nicht auf ALFS, sondern auf LFS. Gentoo macht ziemlich tolle Sachen. Die, ja, also wie vorher schon gesagt, sie müssten noch ein bisschen Tests reinbauen, dann wäre das ganz toll. Die. Ist DAPs denn vorhanden?
Wenn du den Merge machst, sagt er immer, make test, dann guck ich, ob es gibt, weil es bis dato eben nur als DAP vorgesehen.
Aha, Aufruf an die Community, have Gentoo baut Tests. Okay, das schneiden wir nachher raus. Ja, in LFS 2.3.6 hat man dann gesehen, es war eine dumme Idee, das System zu optimieren. Denn da kamen die armen Benutzer und haben dauernd irgendwelche Fehler gemeldet. Deswegen wurde nicht etwa die Optimierung entfernt, sondern es wurde einfach ein Hinweis ins Buch geschrieben. Ja, wenn es nicht funktioniert, lass mal die Optimierung weg und versuch's nochmal. Hat dann auch meistens geklappt, glaube ich. In LFS 2.3.7 war es dann eher uninteressant. Da wurde eben das Format des Buches geändert. Die Dateien hießen zwar weiterhin .sgml, aber die waren eigentlich DocBook XML. Ich glaube, das funktionierte nur, weil die Tools, die das verarbeiten sollten, alle nicht funktionierten. Aber ja, müsst ihr euch mal selbst anschauen. Weiß ich nicht, sieht ein bisschen komisch aus. In LFS 2.4 gab es dann erstmals zwei Bücher. Eins für PowerPC und eins für x86-Architektur. Das hat die PowerPC-Freunde sehr gefreut. Leider wurde das später wieder eingestampft, weil, glaube ich, keine Maintainer da waren. In der Version 2.4.1 passierten ein paar komische Experimente. Erstens ein gutes Experiment, die Lizenz wurde geändert. Die war ursprünglich die Linux Documentation Project License gewesen und wurde dann auf so eine BSD-ähnliche Lizenz, also du kannst so fast damit machen, was du willst, nur nenn meinen Namen und so, geändert. Oder ja, du darfst halt dies und jenes nicht aus dem Programm entfernen, also insbesondere die Lizenz. Vim wurde als allererstes kompiliert, das würde heutzutage wahrscheinlich niemand so machen, denn ein Editor, der nützt mir halt nicht so viel, wenn ich mal dringend einen C-Compiler brauche, denn ich kann ja schlecht in dem Editor den C-Compiler runtertippen. Die Begründung war halt, ja, du musst ja patchen, und patchen, das funktioniert zurzeit mit dem Editor, also muss der Editor zuerst her.
Gibt's noch keinen C-Compiler als Vim-Makro?
Ja, doch, sicher, aber der ruft ein GCC auf. Ich unterschlage jetzt die weiteren Schritte bei der LFS-Geschichte, denn die waren unwichtig. Ab der Version 3.0 wird es eher interessant. Da wurde ein bisschen am Server geschraubt, an der ganzen Infrastruktur, und LFS hatte erstmals ein richtiges Changelog. Das heißt, man konnte sagen, hey, du hast an dem und dem Datum da und da was umgestellt und jetzt geht's nicht mehr. Und davor, da war das eher so, ja, da wurde halt was geändert und das war in dem und dem Bereich. Die heute bekannte CH5, CH6 Aufteilung, das sagt den Insidern vielleicht was, für die anderen erkläre ich es jetzt mal. CH5, CH6 steht für Chapter 5 oder 6 und in dem Kapitel 5 war alles enthalten, was das System statisch kompiliert, also quasi das Bootstrap-System bildet. In Kapitel 6 ist alles enthalten, was dann das endgültige System auf dem Rechner zur Verfügung stellt. LFS wurde endgültig auf XML umgestellt. Das war für die Entwickler wahrscheinlich einfacher, denn XML ist ja so wunderbar parsbar und alles mit X war sowieso immer ganz gut und so. Die Lizenz wurde noch mal ein bisschen angepasst. Es wurde zwar nicht die normale Advertising Clause aus der BSD-Lizenz aufgenommen, aber sowas Ähnliches. Da steht jetzt drin, dass alles, was mit LFS zu tun hat, irgendwie eine Referenz auf das Projekt enthalten muss. Übrigens, LFS gibt es bei linuxfromscratch.org. Okay, jetzt war die Referenz. Und für die Toolchain-Pakete wurde noch eine Zusatzwarnung aufgenommen. Da steht drin, Achtung, dieses Paket sollst du bitte auf keinen Fall optimieren, das klappt sowieso nicht. Es hat trotzdem jeder gemacht, das habe ich auch gemacht. Und es ging dann halt ab und zu mal. Und ab und zu ging es halt mal nicht. Und dann hat man behauptet, ja, ich habe es so gemacht, wie es im Buch steht. Und dann hat man es halt am Schluss doch mal kompiliert und anders kompiliert und dann ging es plötzlich. Und dann hat man gesagt, ich habe es vielleicht doch nicht so gemacht, wie es im Buch steht. Und das ist schnell von der Mailingliste wieder verschwunden. Es gab ein paar Probleme, die wurden auch bemerkt vor dem Release. Und zwar mit diesem Changeroot-Ansatz. Nochmal zur Wiederholung, Changeroot erlaubt mir, das Wurzelverzeichnis zu wechseln. Ich kann also in einem System, was in irgendeinem Verzeichnis abgelegt ist, arbeiten. Aber das Problem dabei war, in dem neuen LFS-System war der Linux-Kernel 2.4 enthalten. Und in einem alten System konnte es halt sein, dass da mal Linux 2.0 läuft oder sowas. Was auch immer die Leute gerade hatten. Die waren nicht ausreichend kompatibel anscheinend. Und naja, das hat man gemerkt. Aber hat gesagt, wir warten jetzt auf Bug-Reports und hat es eben so freigegeben. War, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Später sind wir dann nochmal in die Falle gestolpert. Da war es schlecht, aber das erzähle ich gleich. In der nächsten wichtigen Version wurde dann endlich nicht mehr alles als Root gemacht. Ich habe ja am Anfang gesagt, ihr sollt bloß nichts als Root kompilieren und so. Und in LFS, da war es eben die ganze Zeit so gewesen, es wurde als Root kompiliert. Man konnte also, wenn man mal einen Tippfehler gemacht hat, beliebig sein Hostsystem zerschießen. Und dann musste man wieder eine Boot-CD suchen und alles Mögliche. Ja, und in LFS, in der Version 3.2.RC1, war eben umgestellt worden auf einen Benutzer namens LFS. Man hat auf den Benutzer umgeschaltet und hat als dieser Benutzer Sachen kompiliert. Der Vorteil, wenn man versehentlich irgendwas falsch getippt hat, dann war vielleicht ein Teil kaputt, aber das System lief noch. Wegen dem vorher angesprochenen Problem mit dem Linux-Kernel und auch wegen ein paar anderen Problemen, die zwischendurch aufgetaucht sind, gab es was, das nannte sich so, zumindest in der Community, Reboot into Static oder into Changeroot oder verschiedene andere Bezeichnungen. LFS wurde ja normalerweise so gebaut, dass man das System baute, ein Changeroot ausführte und dann das neue System baute. Und das hat ein paar LFSer nicht so ganz gepasst, weil es halt irgendwann mal schief lief. Deswegen haben die gesagt, ja, warum kann ich es nicht anders machen? Ich baue die erste Hälfte des Systems, mache dann kein Changeroot, sondern baue mir schon einen neuen Kernel zusammen. Und dann habe ich ja im Prinzip schon alles, um das System zu starten. Ich starte mein neues System und in dem mache ich dann weiter. Das war eine tolle Sache, denn das hat ein Problem behoben mit verschiedenen Kernel-Versionen. Und das Problem ist dann 2002 auch nochmal aufgetaucht. Da hatte ich versucht, von Linux 2.2 irgendwas auf Linux 2.4 zu kommen. Das ging nicht. Und wer die Details wissen will, soll mal auf der Mailingliste schauen. Die Beschreibung, die ich da geliefert habe, ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber das Problem war trotzdem existent. Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, wie es genau ist. Ich habe das getraced. Und der Fehler ist halt jedes Mal aufgetaucht. Andere hatten das Problem anscheinend auch. Nur, ja, ich habe das halt mal reported und es lief dann, nachdem ich es halt neu gebootet habe. Das war schon mal eine gute Sache. In Kapitel 5 und Kapitel 6, hatte ich ja vorher erzählt, wurden das Grundsystem gebaut und das fertige System. Und das war bis jetzt so ein Mischmasch, denn man hat ja die neue Software über die alte drüber installiert. Also der neue LS-Befehl, der hat den alten ersetzt. Das war nicht so schlimm. Aber wenn jetzt irgendwie der LS-Befehl noch eine Zusatzdatei mitgebracht hätte, aus der er Einstellungen liest oder sowas, und die nur unter bestimmten Bedingungen installiert wird, dann wäre es schlimm gewesen, denn dann hätte ich die Datei schon gehabt, von dem Grundsystem, was ich gebaut habe, und die wäre halt nie mehr verschwunden. Deswegen gab es da einen Hint. Hints sind bei Linux from Scratch so Textdateien, die über das normale Buch hinausgehen und wo man mal so experimentelle Sachen reinschreiben kann, die dann mehr oder weniger viele Leute testen. In dem Hint stand eine Methode, wie man es hinkriegen kann, dass sein System getrennt Kapitel 5 und Kapitel 6 baut und in verschiedene Bereiche installiert. Und zwar wurde da das so gemacht, man hat ein Verzeichnis Static angelegt. In diesem Verzeichnis Static wurde das gesamte Kapitel 5 abgelegt, also die statisch kompilierte Grundsoftware, die unabhängig war von der glibc. Anschließend wurde der Rest wie üblich installiert und am Schluss konnte man das Verzeichnis Static einfach löschen, denn da war sowieso nichts mehr drin, was man brauchte. Der Ansatz war also schon mal besser als vorher, war immer noch nicht perfekt, denn irgendwann wurde später festgestellt, dass in dem neuen System noch Referenzen auf Static vorhanden waren. Und ja, das hat jetzt mit dem zu tun, was jetzt kommt, das PureLFS. PureLFS ist eine tolle Sache und wurde ausgelöst, weil Alan Cox, jetzt fällt der Name, der hatte mal auf der Kernel-Mailing-Liste gesagt, I get so many weird, never duplicated reports from Linux from scratch people that don't happen to anyone else, that I treat them with deep suspicion. Ja, Problem war einfach, die LFSer haben ihr System genommen, zum Beispiel ein Red Hat-System, haben die CD eingeschoben und das installiert. Wunderbar. Und jetzt konnten sie anfangen, ihr LFS zu installieren. Nur das LFS, was sie installiert haben, war eben nicht so unabhängig von dem Red Hat, wie sie dachten. Das gleiche gilt für jedes beliebige andere System, für SUSE, Debian oder sonst was. Die waren alle noch ein bisschen abhängig von dem Host-System. Und das musste sich natürlich unbedingt ändern, denn wie steht man denn von den Kernel-Hackern da, wenn eben sowas passiert? Und außerdem, man kann da keine Bug-Reports mehr hinschicken, denn die glauben einem ja sowieso nichts mehr. Wenn man dann sagt, meine Swap-Partition funktioniert nicht oder dies und jenes, und dann sagt man, ja, ich habe ein LFS, dann ist das sowieso immer ein bisschen kritisch gewesen. Also gab es zwei Leute in Australien, die haben sich mal darum gekümmert. Das waren Greg und Ryan. Das Problem wurde also im Oktober auf der Kernel-Mailing-Liste besprochen und ab Januar 2003 hat es dann den Weg zur LFS gefunden und die haben gemeint, ja, sie müssen unbedingt was tun, um das zu beheben. Ziel war Purity, also dass das neue System quasi rein ist von irgendwelchen Sachen, die aus dem Host-System reinkommen könnten. Das können beliebige verschiedene Sachen sein, zum Beispiel, dass noch irgendeine Bibliothek benötigt wird. Das war jetzt eher selten der Fall, denn das hätte man sofort bemerkt. Oder dass irgendwelche Sachen aus Archiven oder sonst was übernommen wurden, woran man einfach nicht gedacht hatte. Sie mussten natürlich irgendwie zeigen und beweisbar machen, dass das neue System eben so pure war, wie sie wollten. Und das haben sie über eine sogenannte ICA gemacht, die Iterative Comparison Analysis. Das war ein System, was sich, glaube ich, Greg ausgedacht hatte. Und das hat gesagt, jedes LFS-System muss in der Lage sein, sich selbst, also LFS in der gleichen Version, zu übersetzen. Und zwar so, dass das System, was dabei rauskommt, bitweise identisch ist mit dem System, das es erzeugt hat. Denn wenn ich das einmal hinkriege, dann funktioniert es auch n-mal. Problem dabei, es gibt ja Dateien, wo das Datum drin steht, zu dem sie übersetzt wurden zum Beispiel. Also der Linux-Kernel, der ist da ein ganz klarer Fall für, aber auch verschiedene andere. Oder es gibt statische Bibliotheken, die sind in einem Archivformat gespeichert und dieses Format speichert, soweit ich weiß, auch dieses Datum, wann sie angelegt wurden. Über die Schwierigkeiten hat man sich so einigermaßen hinwegsetzen können und am Schluss dann wirklich eine Liste gehabt mit Dateien, die sich noch ändern und Dateien, die sich nicht ändern. Dann wurde da so lange rumgeschraubt, bis es endlich so funktioniert, wie man will. Und am Schluss hatte man eine ganz tolle neue Bildmethode. Ja, und weil niemand ewig Zeit hatte, um die da reinzustecken, wurde das Ganze natürlich automatisiert. Also nichts mehr mit Copy and Paste oder so. Allerdings auch nicht über ALFS. Das war zu dem Zeitpunkt dafür ungeeignet. Oder wurde zumindest nicht so weit verbreitet verwendet, glaube ich. Es wurden einfach Bash-Skripte genommen, die dann zusammengebastelt und dann hat man sein System übersetzt. Und die Entwicklung von dem PLFS, die lief parallel weiter, während LFS entwickelt wurde. Ganz wichtig, was früher in LFS nie gemacht wurde oder fast nie, war Make-Check auszuführen, also wirklich die Selbsttests laufen zu lassen. Das wurde wahrscheinlich früher nicht ausgeführt, weil es einfach nicht klappte, da stand dann halt Fehler dran und Fehler will keiner haben, also lässt man den Check mal weg. In Pure LFS gab es immer noch Fehler, nur da wurde dann halt mal nachgeschaut, warum die entstehen und dann wurden sie behoben. Ab Version 5 war dann LFS ein Pure LFS. Ja, nochmal kurze Wiederholung. Die Toolchain bestehend aus binutils, also Assembler und Linker, GCC und glibc, die steckt in LFS drin. Und dann gibt es einen dynamischen Linker auf jedem System. Der nennt sich auf den Mac-Kisten, glaube ich, ld.so.2 oder sowas. Unter Linux heißt der ld-linux-so2. Hat verschiedene so ähnlich lautende Namen. Und obwohl da SO drin steckt, wie wir das von Bibliotheken kennen, ist das keine Bibliothek an sich, sondern es ist eigentlich ein Programm. Dieses Programm hat die Aufgabe, alle Bibliotheken, die zum Start eines Programms nötig sind, an das Programm zu binden. Während das Programm im Speicher, also wenn das Programm in den Speicher geladen wird, um es zur Ausführung zu bringen. Warum habe ich das erzählt? Ja, weil es ein wichtiger Bestandteil von Pure LFS war. Und von der Version 5 mache ich jetzt mal einen Sprung auf Version 6.1.1. Die ist quasi brandneu und schon wieder total veraltet. Aber, also für die Entwickler würde ich sagen, ein bisschen veraltet. Jetzt erkläre ich mal für die, die das vielleicht demnächst vorhaben, sowas anzupacken, oder auch für die, die sagen, oh Gott, bitte nicht, wie es heutzutage funktioniert und warum ich gerade so eine Abhandlung über Geschichte gemacht habe. Wir haben immer noch die Aufteilung in LFS, dass zunächst, um Abstand von dem Host-System zu gewinnen, ein neues System übersetzt wird. Das neue System hat eine Toolchain, also Compiler, Linker, C-Bibliothek, und diese Toolchain wird dann übersetzt, wird dann verwendet, um das endgültige System zu übersetzen. Was neu ist, sind die sogenannten libc-Headers. Libc-Headers, das ist so eine bisschen blöde Angelegenheit. Es ist so, man braucht für alle Bibliotheksfunktionen, die man benutzen möchte, irgendwelche Dateien, in denen drin steht, wie die Bibliotheksfunktion aussieht und wie die aufgerufen werden muss. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich irgendwelche Kernelfunktionen habe. Also wenn ich da in Linux irgendwas aufrufen will, dann binde ich mich zwar nicht direkt an den Kernel, aber ich rufe den Interrupt 80 Hex auf. Also das heißt, ich rufe da in den Kernel rein und sage so, du mach mal die Datei auf oder mach mal irgendwas. Und um jetzt zu wissen, welche komischen Zahlen ich dem Kernel übergeben muss oder was ich dafür machen muss, steht das eben auch in solchen Header-Dateien. Die Header-Dateien von Linux, die sind normalerweise ungeeignet für Programme, denn das sind schließlich Kernel-Header. Da steht zum Beispiel eine Funktion drin, die nennt sich printk, und dieses printk, das wird man vergeblich in der C-Bibliothek suchen oder in irgendwelchen Programmen, wenn es nicht der Programmierer speziell reingesteckt hat. Das steht eben für print-kernel, und mit dem kann ich aus dem Kernel Meldungen ausgeben. Das geht mit User-Space-Programmen natürlich nicht. User-Space-Programme, die sind im User-Space, die haben überhaupt nichts mit printk zu schaffen. Was die allerdings machen können, ist zum Beispiel dem Kernel sagen, ja, mach eine Datei auf. Und dafür brauchen sie die Funktionen. Die Kernel-Entwickler haben es also so gemacht, die haben eine Definition angelegt, die nennt sich Kernel, bezeichnender Name. Und wenn ich diese Definition in einem Programm angebe, dann komme ich an die Kernel-Sachen, also gebe ich sie natürlich nicht in einem Programm an. Und wenn ich sie nicht in einem Programm angebe, dann komme ich an die externen Geschichten. Oder umgekehrt. Ich glaube, das war richtig. Wie gesagt, das ist was, was man nicht machen sollte, denn die Kernel-Header enthalten mittlerweile Funktionen, die exportiert werden, also die Programme benutzen dürfen und vielleicht auch müssen, und sie enthalten Funktionen, die nur Kernel-intern verwendet werden dürfen. Weil das eine schlechte Sache ist und weil die Kernel-Entwickler auch gesagt haben, ja, sie maintainen das einfach nicht so, die Programme machen alle was falsch, die sollen sich mal alle reparieren, wurde dann ein Projekt ins Leben gerufen, oder zunächst mal wurden da, glaube ich, 4, 5 Projekte ins Leben gerufen, um die gescheiten Header dahin zu kriegen. Und das sind eben spezielle Header, die für die glibc zur Verfügung stehen. Diese Header für die glibc, zur Übersetzungszeit müssen die dann vorhanden sein, die sagen der glibc, was der Kernel alles kann. Und die glibc passt sich dann, weil die so wunderbar ist, daran an. Ja, also das ist echt wunderbar. Das Build-System von der glibc, das ist ziemlich trickreich. Die passen sich daran an. Und dann kann die glibc auch das, was der Kernel auch kann, so grob gesagt. Also man kann spezielle Funktionen des Kernels nutzen. Ist das ein Winken? Okay, dann mache ich jetzt eine kurze Pause, damit die Jungs ihre Kassette wechseln können. Kauft diese tollen Bücher. Das ist die zweite Ausgabe. Es gibt noch eine schöne erste Ausgabe und beide sind total alt, aber ihr könnt ja trotzdem was kaufen. Ihr könnt natürlich auch spenden oder sowas. Davon wird dann hauptsächlich, glaube ich, der viele Traffic, den der Server macht, bezahlt. Kann ich die Werbung beenden? Okay, Werbung Ende. Aktuelle LFS-Systeme machen immer noch dieses Change Root. Das ist ziemlich gut so. Es geht auch anders, man kann auch neu booten. Um von dem Build-System umzuschalten in das neue LFS-System. Mittlerweile stimmt es nicht so ganz, denn sie schalten im Prinzip um von so einer Zwischenstufe auf eine andere Zwischenstufe, das erkläre ich gleich im Detail. Anschließend kommt wie gewohnt Kapitel 6, also einfach Aufbau des ganzen Systems. Und es gibt eben noch so ein paar Spezialitäten, die jetzt neu dazu kamen, die gab es früher nicht, die hoffentlich auch endlich mal den Weg in viele Distributionen finden. Das sind zum Beispiel Media und SRV, einfach im Dateisystem. Das sind also Mount Points für Geräte unter Media. beispielsweise mein CD-ROM-Laufwerk oder das Diskettenlaufwerk, falls man das noch hat. Und unter SAV sollten so Sachen liegen wie Dateien, die vom Webserver durchs Netz geschaufelt werden, FTP-Sachen, SVN-Repositories und so weiter. Was im heutigen LFS gemacht wird, ist, den neuen C-Compiler in der Version 4, da steht GCC3, das ist richtig so, GCC3 bezeichnet GCC3 oder 4, wenn ich es so schreibe, den zu verwenden, um den Kernel zu übersetzen. Es galt bis zumindest Linux 2.4 oder 2.5 irgendwas die Einschränkung, dass man das bitte nicht tun sollte. Die Kernel-Entwickler haben gesagt, der ist nicht so stabil und sie hatten recht. Allerdings hat es meistens ausgereicht, um den Kernel zu übersetzen. Früher wurde eben, weil die Kernel-Entwickler das so wollten und weil das für ihre Bug-Reports ganz toll war und weil es eben zuverlässiger war, der GCC 2.95.3 verwendet. Und manche seltsamen Systeme haben da leider einen GCC 2.95.4 gehabt, der sowas von kaputt war, was ich gehört habe, dass er nicht verwendbar war. Und da sollte man, glaube ich, auch die Finger von lassen, wenn man einen Kernel übersetzen wollte.
Ja. CVS-Zwischenstand released und das Problem war, es gab auch eine echte Release mit dieser Versionsnummer, die irgendwie der Beta-Release war. Und dann war die mit dem hat es aber funktioniert und mit dem Convented aber nicht. Und dann war die Konfusion ziemlich total.
Aha, also es gab ein Problem, ich wiederhole das nochmal schnell, so fürs Band und alles Mögliche, weil eben Red Hat diesen 2.95.4 released hat von einem CVS-Snapshot. Und es gab aber auch Releases, die wirklich diese Versionsnummer trugen. Das heißt, da war dann totale Verwirrung. Im aktuellen LFS-Buch und auch schon seit einer Weile ist da eine Warnung vor Optimierung. Da steht drin, ja, du sollst dein System nicht optimieren, so in etwa. Das macht man natürlich trotzdem, denn sonst läuft es ja viel zu langsam.
Du hast das Ganze am Anfang als Vorteil genannt, dass man es optimieren kann.
Ja. Es ist richtig, es ist ein Vorteil. Die Warnung ist für die DAOs, also für alle, die nicht LFS schon ein paar Mal gebaut haben oder für alle, die meinen, ja, das wird schon schief gehen und sich dann nochmal zusätzlich vertippen, denn die Optimierung macht, wie gesagt, Debugging schwierig. Ich habe mein System ziemlich durcheinander optimiert, da gibt es alles Mögliche, je nach Verwendungszweck. Die C-Bibliothek ist allerdings auf dem Rechner hier nicht optimiert, das merkt man leider deutlich. In aktuellen LFS-Versionen, da werden die Entwickler das wahrscheinlich zum Testen nicht optimieren. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt. Und für ihre eigenen Systeme wahrscheinlich doch. Das habe ich zumindest auf der Mailingliste ein paar Mal gelesen. Das würde ich bei einem neuen LFS-System jetzt auch machen und dann natürlich so ein paar Tests noch zusätzlich machen, um zu schauen, ob es klappt. Was es auch gibt, sind Übersetzungen von LFS in verschiedene Sprachen. Deutsch gibt es LFS auch. Ich weiß nicht genau wo, aber das müsste leicht zu finden sein. Ins Russische wurde, glaube ich, mal eine Übersetzung angefangen. Wie weit die ist, weiß ich nicht. Und Spanisch müsste auch existieren. Noch ein paar andere Sprachen stehen zur Verfügung. Voraussetzungen, um heutzutage ein LFS bauen zu können, sind ein laufendes System. Unter laufendem System verstehen wir ein System, das nicht ständig abstürzt, aber auch ein System, was eine funktionelle Toolchain hat. Wenn man jetzt da mit einem LFS in der Version 2 ankommt und meint, das ist so ein tolles System, mit dem man einen LFS 6 bauen will, wird es höchstwahrscheinlich fehlschlagen. Aber man kann sich vermutlich von Version 2 über 3 bis 4, 5, 6 hangeln. Man kann auch einfach eine aktuelle CD nehmen, von Distribution der eigenen Wahl, die einlegen und dann davon ausgehend ein LFS bauen. Oder man kann sich eine Live-CD holen, die gibt es auch von LFS mittlerweile seit einiger Zeit und die soll ganz gut funktionieren. Ich habe sie zwar mal gebootet, aber von der ausgehend habe ich noch kein System gebaut. Nur das wird dann wohl auch gehen, denn die verwendet das aktuelle LFS. Für die Geeks der Hinweis, ihr müsst nicht unbedingt so ein System haben, aber wenn ihr es zum ersten Mal macht, dann versucht es am besten damit. Theoretisch geht es auch mit einem ANSI-C-ähnlichen Compiler und auch so einem Unix-artigen System. Das muss noch nicht mal unbedingt Linux sein, aber dann solltet ihr wirklich wissen, was er tut. Ja, du brauchst, also Shabi meinte gerade, man sollte die Finger davon lassen, mit zum Beispiel dem Intel-Compiler jetzt den Kernel zu übersetzen oder so. Das ist richtig. Was ich dann in dem Fall mache, ist ja auch das Grundsystem übersetzen mit dem Compiler, der vorhanden ist, zum Beispiel der von Intel, dann habe ich ein System und ich übersetze mir in das System eben einen GCC, von dem ich weiß, dass er funktioniert. Der GCC, der hat eine Funktion, die nennt sich Bootstrap. Das kennen alle, die einen GCC schon mal gebaut haben wahrscheinlich. Das heißt, der GCC kompiliert zuerst mal einen Compiler, der funktionieren sollte, wenn nicht der Compiler, der ihn übersetzt, ganz abgrundtief schlimme Probleme hat. Und der vereinfachte Compiler wird dann verwendet, um den Compiler zu bauen. Also im Prinzip sowas wie bei LFS auch. Ja, und wenn ich dann in LFS den GCC habe, dann kann ich damit auch getrost meinen Kernel übersetzen. Der Kernel, der hängt ja auch insbesondere nicht von irgendwelchen C-Bibliotheken ab. Das heißt, da habe ich schon mal gar kein Problem mit. Was ich bei LFS auch noch haben sollte, ist eine freie Partition. Nochmal der Hinweis für die Geeks, ich brauche nicht unbedingt eine freie Partition, aber wenn ich es noch nie gemacht habe, dann sollte ich es mit einer freien Partition versuchen. Der Vorteil, wenn man das in eine andere Partition installiert, ich kann das neben einem existierenden System installieren und ich kann mir auch sicher sein, dass ich dabei nichts kaputt mache. Das kann im Prinzip eine beliebige Distribution sein und ich kann dann von mir aus viele Distributionen oder ein Debian auf einem Rechner haben.
Ja? Ich verstehe nicht ganz, warum das Hostsystem irgendwie Unix-ähnlich sein muss. Kann nicht alles sein, was einfach das Bootstrap-System bauen kann? Genügt es nicht? Wo ist denn da die Abhängigkeit, die das verhindern?
Mit Unix-ähnlich meinte ich jetzt, du brauchst einen C-Compiler und. Also, oder Unix-ähnlich ist halt sowas wie zum Beispiel ein BSD, Cygwin, Linux, so Geschichten. Du kannst es vielleicht sogar hinkriegen, den Microsoft C-Compiler dazu zu bringen, dass er ein GCC übersetzt. Also wenn du viel Zeit hast. Das wird wahrscheinlich gehen. Dann musst du ihn noch dazu bringen, dass er das auch so tut, dass es auf deinem Zielrechner funktioniert. Also dass er keine Microsoft Exe-Dateien erzeugt oder sowas, sondern dass er da unter Umständen dann Dateien erzeugt, die unter einem Linux-System lauffähig sind. Mhm. Genau. Also du kannst vermutlich auch von Systemen, die nicht so Unix-artig sind, aus sowas bootstrappen, aber es ist ein enormer Aufwand. Also von Cygwin funktioniert sowas nicht hundertprozentig. Man könnte da vielleicht Teile von bauen, aber die wären dann unter Windows lauffähig und da muss man wieder so ein Cross-Kompilieren machen, um von dem Zeug auf was anderes zu kommen. Das ist umständlich. In der anderen Richtung funktioniert es, von Linux auf Windows. In der Gegenrichtung habe ich es nie probiert, das wollte ich mal machen, aber das dauert einfach zu lange im Moment. Deswegen habe ich es mal gelassen. Ja, jetzt geht es ein bisschen in die Tiefe oder ein bisschen genauer auf Kapitel 5. Zur Erinnerung, das war das, wo man das System zum Übersetzen des fertigen Systems vorbereitet. Die Voraussetzung, ich brauche einen aktuellen Kernel in der Version 2.6. Es liegt daran, dass einfach verschiedene Sachen in dem neuen Kernel drin sind oder in dem aktuellen Kernel, die in den 2.4ern nicht drin sind. Und wenn ich das jetzt nicht zur Verfügung habe, dann kriege ich zumindest irgendwo beim Testen von meinen Threading-Geschichten in der glibc einen Segfault und das wäre schlecht. Ich glaube, man kann das System auch ohne 2.6 kompilieren, aber ach ja, es ist ja kein großer Aufwand. Dann holt man sich halt die Kernel-Sources, übersetzt die, stellt die in sein Host-System rein, fertig. Der Kernel muss mit GCC3 kompiliert sein. Das ist auch kein Problem, denn ein Make-Bootstrap beim GCC ist ziemlich einfach. Also wenn ich jetzt nur einen GCC2 auf dem System habe, ist es ziemlich trivial, den GCC3 dazu zu bauen. Ziel bei der Geschichte ist immer noch, Tools zu erzeugen, die a. unabhängig sind vom Host-System, das heißt, die auch laufen könnten ohne, und b. die ich verwenden kann, um eben das System schlussendlich zu kompilieren. Da ist also wieder die Analogie da zwischen LFS und zum Beispiel dem Bootstrappen bei GCC. Ich erzeuge ein System, mit dem ich das endgültige System dann kompilieren kann. Ja, jetzt sind wir bei Folie 32 angelangt und es wird sehr technisch. Falls euch irgendwas davon sehr interessiert oder absolut unklar ist, dann hackt mal gleich nach. Denn ich bin ja dadurch, dass ich das öfter mache, ein bisschen voreingenommen und ja. Was wir machen bei LFS ist zunächst mal einen Symlink anzulegen. Und zwar zeigt ab sofort das Verzeichnis /tools auf das Verzeichnis tools in dem Bereich, wo später mein LFS liegt. Gut, keine große Magie soweit, denn das Verzeichnis ist leer. Aber Ich nehme es trotzdem schon mal, also ich nehme die Verzeichnisse bin, die da drin liegen, mit also Programmen in dem Pfad auf. Das bedeutet, wären jetzt irgendwelche Programme in meinem Zielsystem schon vorhanden, also in dem LFS-System, dann würden die vor den Programmen verwendet, die anderswo irgendwo im Pfad stehen. Gut, was erreiche ich dadurch? Ich erreiche dadurch eine schrittweise Abstraktion vom Host-System, das das LFS übersetzt. Denn sobald ich das erste neue Programm übersetzt habe und das nach Tools lege, wird es dadurch, dass das im Pfad vorne steht, verwendet. Der nächste Schritt ist, binutils zu installieren. Binutils, wie gesagt, Assembler und Linker. Und warum man das macht? Es ist so, dass glibc verschiedene Tests ausführt und der GCC auch, welche Funktionalität die binutils zur Verfügung stellen. Wenn es also sieht, da ist eine uralte Version vom Linker, dann werden bestimmte Sachen erst gar nicht aktiviert, die man aber unbedingt in der LFS glibc vorhanden haben will. Das heißt, es wäre schlecht. Also muss ich zuerst mal dafür sorgen, dass mein Linker in der aktuellen Version vorhanden ist und der Assembler auch. Deswegen installiere ich die binutils. Ziel für die Installation ist nicht irgendwie so user-local oder so, wie man das von anderen Systemen kennt, oder zum Beispiel User, sondern es wird jetzt in Tools installiert. Führt also dazu, dass zunächst der neue Linker verwendet wird, wenn das System irgendwo einen Linker sucht. Jetzt wird an dem Linker rumgeschraubt. Jetzt geht es ins Eingemachte. Der Linker hat einen internen Suchpfad. Wenn ich dem also sage, such mir eine Bibliothek, die zum Beispiel libc heißt, dann sucht er diesen gesamten Suchpfad durch, also sowas ähnliches wie Path, nur eben für Bibliotheken. Und da, wo er sie zuerst findet, da holt er sie eben raus und linkt diese Bibliothek. Wenn ich jetzt also zwei C-Bibliotheken zum Beispiel habe oder zwei Bibliotheken, die XYZ heißen, wird die genommen, die zuerst in dem Pfad auftaucht. Als nächstes installiert man, dieser Suchpfad, der wird angepasst. Und zwar wird da gesagt, der Suchpfad ist nicht irgendwie User oder sowas, wie das sonst üblich ist, sondern der soll jetzt bitte nur noch in Tools suchen. Problem dabei, in Tools ist noch gar nichts drin. Deswegen installiert man das auch nicht, den Linker, der so verändert wurde, sondern man bereitet das nur schon mal vor, denn später wird es benötigt. Was habe ich also bis jetzt gemacht? Ich habe einen Linker installiert und einen Assembler, die abhängig sind vom Host-System, abhängig von der glibc des Host-Systems, aber die jetzt in Tools installiert sind. Und ich habe dafür gesorgt, dass nächstes Mal, wenn ich diesen Linker installiere, dass er dann nur noch Bibliotheken aus Tools verwenden wird. Also insbesondere keine mehr vom Host-System. Das ist ein wichtiger Abstraktionsschritt. Ich installiere jetzt den C-Compiler. Denn ich weiß ja nie, was für ein C-Compiler auf meinem Host-System vorhanden ist. Das könnte eine uralte Version sein. Also nehme ich mir den, den ich später auch brauche, und installiere den ebenfalls in Tools. Ich habe in Klammern geschrieben Bootstrap ohne Fix-Includes. Bootstrap ist die schon angesprochene Möglichkeit, einen C-Compiler, insbesondere GCC, zu installieren, wenn nicht feststeht, was für ein Compiler schon vorhanden ist, insbesondere wenn der in einer anderen Version, zum Beispiel der GCC, schon installiert ist. Fix-Includes ist ein sehr spezielles Verfahren von GCC, was dazu dient, diese ganzen Header-Dateien, wo Bibliotheksfunktionen spezifiziert sind, die zu reparieren. Normalerweise sollte das gar nicht notwendig sein, aber sehr viele Leute, die Software programmieren, haben entweder keine Ahnung oder machen es falsch oder machen es versehentlich falsch oder was auch immer, was dazu führt, dass diese Header-Dateien verschiedene Fehler haben. Und die Fehler, die führen dazu, dass neuere GCC-Versionen dann eben nicht mehr funktionieren. Deswegen macht GCC zunächst so ein Fix-Includes, repariert die Dateien und kopiert sie in ein eigenes Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird zuerst durchsucht, wenn Header-Dateien gebraucht werden. Das heißt, die reparierten Header-Dateien werden immer zuerst verwendet, bevor irgendwelche nicht reparierten eben benutzt werden. Ja, und der Grund, warum man dieses Fix-Includes abschaltet, ist, man weiß, dass die Dateien, die später im funktionierenden LFS-System liegen, dass die funktionieren. Und wenn jetzt aber dieses Fix-Includes laufen würde, dann würde das Dateien vom Host-System nehmen, denn in dem befinden wir uns noch, würde die reparieren oder zumindest das tun, was es als reparieren bezeichnet. Und die würden dann verwendet werden, nachdem ich umgeschaltet habe auf das LFS-System. Denn darin befindet sich ja das Verzeichnis, wo die abgespeichert werden, die reparierten Dateien. Etwas, das GNU-Magic genannt wird, also nicht das Magic-Programm, sondern was so ein bisschen als GNU-Magic bezeichnet wurde von den Entwicklern, ist eine ganz tolle Funktion des GCC, des C-Compilers. Der sucht sich seinen Assembler und Linker nämlich nicht im Systempfad, sondern der sucht die erstmal in $prefix, also dem Bereich, wo ich den C-Compiler rein installiere. Das wäre auch nicht so wahnsinnig tragisch, weil ich ja, wie hier oben gesagt, schon den Pfad umgestellt habe. Aber aus irgendeinem Grund, der mir gerade nicht mehr einfällt, ist das sehr wichtig.
Das ist aber blöd, wenn du across build
machst. Richtig.
Was dann da drin liegt, nicht mehr läuft.
Ja, genau. Deswegen haben wir auch diesen Tools-Trick gemacht. Es wird ja alles nach /tools installiert. Wenn du jetzt ins change root umschaltest, dann hast du immer noch dieses /tools. Also das ist dann das neue Change-Root-System. Und Software, die da drin liegt, die wird entweder statisch kompiliert, oder so wurde es früher jedenfalls gemacht, oder du sorgst dafür, dass das Verzeichnis Tools weiterhin vorhanden ist. Und weil das nur ein temporäres System ist, kannst du dann auch sagen, zum Beispiel, du setzt einen Symlink oder sowas.
Aber das hilft nicht, wenn eine GCC-Werte und Cross-Build schon bestimmte cross-gebaute Sachen verwenden will, weil die funktionieren ja auf der Ursprungsplattform nicht mehr.
Mhm. Das ist richtig. Deswegen wird da noch gleich ein zusätzlicher Abstraktionsschritt eingezogen. Es wird nicht der neue erzeugte GCC direkt verwendet. Also der wird schon verwendet. Aber der GCC, der ist ja auch jetzt, der GCC, den ich jetzt erzeuge, der ist gelinkt gegen die Host-glibc. Der verwendet Linker und Compiler aus /tools. Die sind auch gelinkt gegen die Host-glibc. Und der würde im fertigen LFS-System nicht mehr richtig funktionieren. Wie Shabi gerade sagte. Da komme ich gleich drauf. Als nächstes werden die libc-Header, die ich vorher schon mal angesprochen habe, für die glibc, die entsprechenden Kernel-Header, installiert in /tools und die glibc ebenfalls. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich einen Compiler und einen Linker, die in Tools installiert sind, die Host-glibc verwenden, aber ich habe zusätzlich eine libc installiert. Die nützt mir jetzt noch nicht so viel. Ja, Alex?
Die jetzt extra baut, die libc, oder woher hast du jetzt?
Die libc, die wird speziell gebaut, ja.
Mit welchem Compiler?
Mit dem neu installierten GCC-Compiler, denn der funktioniert.
Okay.
Ich weiß, dass er funktioniert, weil es die Version ist, die ich mir ausgesucht habe. Und ich bin noch im Host-System.
Okay.
Und weil die libc, die ist ja unabhängig von C-Bibliotheken, denn die ist ja selbst eine. Das heißt, die kann ich dann auch hin installieren, wo ich möchte. So, jetzt haben wir eine temporäre libc erzeugt, die im Moment noch nicht verwendet wird. Und der GCC, der benutzt noch den, beziehungsweise nicht nur der GCC, sondern auch alle anderen Programme, benutzen den Dynamic Loader des Host-Systems. Wenn ich also die Programme starte, dann wird dem dynamischen Ladeprogramm im Host-System gesagt, du such mir die Bibliotheken. Das ist natürlich noch nicht, was man unbedingt haben will, denn eigentlich will man ja den neuen, den man gerade mit der glibc installiert hat, haben. Zusätzlich gibt es noch ein Problem. Wir müssen, um das zu beheben, so, müssen wir die sogenannte Specs-Datei von GCC ändern. In der Specs-Datei stehen verschiedene Spezifikationen. Die Datei liest der GCC zur Laufzeit und man kann da Änderungen vornehmen und dem sagen, so, wenn du jetzt eine Datei erzeugst, dann schreib da bitte Folgendes rein. Zum Beispiel, speziell in dem Fall, schreib einen anderen Dynamic Loader rein. Und wie die Datei aussieht, das zeige ich jetzt mal. Die ist übrigens nicht sehr gut menschenlesbar. Das hier ist die vom GCC in der Version 3.4.3 benutzte Specs-Datei. Die verstehe ich auch nicht so hundertprozentig. Was wichtig ist, ist das, was jetzt etwas links oben vom Mauszeiger steht, Dynamic Linker. Das wird beim Erzeugen von neuen Programmen durch GCC verwendet, um in das Programm reinzuschreiben, welchen dynamischen Linker er verwenden muss, wenn der sich seine Bibliotheken zusammensucht. Auf meinem System steht es auf libld-linux-so2 und das ist auch gut so. Denn wenn ich das jetzt umstellen würde, würde wahrscheinlich kein Programm mehr, also kein Programm, das ich neu übersetze, mehr funktionieren. Wenn ich jetzt aber einen GCC schon installiert habe, in diese Zeile hier reingehe, hoppla, und hier was reinschreibe, so, mit der Einstellung würde jetzt in neue Programme reingeschrieben, er soll aus Foobar den Dynamic Loader verwenden. Natürlich steht da in LFS dann Tools, nicht Foobar. Das wirkt sich allerdings nur auf Programme aus, die neu übersetzt werden. Wir ändern also den zu verwendenden Dynamic Linker bzw. Loader. Und GCC wird ab jetzt in die Dateien reinschreiben, bitte verwende Tools lib ldlinux.so2. Und wir wissen ja, Tools zeigt auf das LFS-Tools-Verzeichnis, was wir angelegt haben. Das heißt, es wird ab sofort für neu erzeugte Programme unser neuer Loader verwendet. Was wir zusätzlich machen müssen, dieser Schritt ist als Locking in glibc bekannt. Wir müssen die Skripte des Linkers so anpassen, dass der nicht mehr überall im ganzen System die Bibliotheken sucht, sondern nur noch da, wo die Dateien nichts mehr mit dem Host-System zu tun haben. Sprich, nur noch in /Tools. Denn das ist unser neues Toolsystem. Die zweite Zeile ist nicht richtig. Ignoriert das bitte. Wir müssen die Linker-Skripte anpassen. Ja doch, die Zeile ist richtig. Sie bezieht sich auf das GCC-Specs-File. Ich sollte hinschreiben, GCC-Specs anpassen. Also wir ändern einmal die Specs-Datei von GCC. Das heißt, neu übersetzte Programme verwenden einen anderen Dynamic Loader. Und wir ändern die Skripte des Linkers, damit der die Bibliotheken nur noch in Verzeichnissen sucht, die aus unserem Tools-Bereich kommen. Jetzt haben wir eine vollständige Toolchain erzeugt, die vom Host abhängig ist. Das heißt, die läuft nicht ohne die glibc vom Host-System, aber die kann für neu kompilierte Programme nur noch alles verwenden, was in Tools liegt.
Das heißt aber, dass ich Dateien von meinem Host-System gepatcht habe, oder?
Nein, du hast keine Dateien vom Host-System gepatcht, sondern du hast sie dazu installiert. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen zurück. Du hast ursprünglich angelegt einen Synlink von /Tools auf LFS-Tools und du installierst alles, was du installieren möchtest, mit Prefix /Tools. Die Compiler-Specs-File. Nein, die Compiler-Specs-File, die du änderst, das ist die von dem Tools-System. Die liegt in Tools, ja. Da steht auf einer Folie, wo ist es denn? Hier steht userlib gcc und so weiter Specs. Das liegt in Tools, nur weil wir ja später diesen Übergang machen, habe ich das jetzt unterschlagen. Als nächstes installieren wir schon wieder den GCC. Die Frage ist, warum machen wir das? Ja, wir hatten bis jetzt einen GCC, der die Host-glibc verwendet. Der läuft nicht ohne. Weil wir aber jetzt diese Skripte und dieses Specs-File angepasst haben, benutzt der neue GCC, den wir installieren, jetzt die neue glibc, die ja in Tools liegt. Denn wir haben ja geeignet an den Dateien rumgeschraubt. Das heißt, der ist jetzt schon lauffähig und verwendet nichts mehr vom Host-System. Binutils, also Assembler, Linker, die werden auch nochmal installiert. Da hat man dann den gleichen Effekt. Die verwenden ebenfalls die neue glibc in Tools und sind danach unabhängig vom Host-System. Also haben wir jetzt erzeugt eine neue Toolchain. Wir haben die glibc in Tools. Die läuft da drin, denn es ist eine Bibliothek und die glibc braucht selbst keine glibc. Wir haben einen C-Compiler und wir haben einen Assembler und Linker. Und die liegen alle in Tools und brauchen nur noch Sachen in Tools. Die restliche Software, das heißt so Befehle wie ls und so ein Kram, die werden ja ab und zu zur Programminstallation benötigt. Das heißt, die muss ich auch noch installieren. Das wird so gemacht, wie es auch früher in LFS war. Die wird einfach kompiliert. Allerdings muss die jetzt nicht mehr statisch gelinkt werden. Früher wurde die Software ja statisch gelinkt, damit ich sie unabhängig machen kann vom Host-System. Damit ich also die C-Bibliothek des Host-Systems nicht mehr brauche, wenn ich die Software ausführen will. Mittlerweile ist es nicht notwendig, denn alles, was ich übersetze, wird ja gegen die neue C-Bibliothek gelinkt. Und jetzt kann ich die sogenannte Essential System Software kompilieren. Das heißt, alles, was ich später eben im System so lauffähig haben will. Zunächst mache ich einen Change Root. Ich wechsle also jetzt endlich auf das Verzeichnis für LFS. Und in dem Verzeichnis habe ich diese Programme immer noch unter Schrägstrich Tools. Das war der Sinn dieses Symlinks von vorher. Ich installiere jetzt zum zweiten Mal und zum letzten Mal nochmal die glibc. Die Frage ist, warum tue ich das? Nun ja, bei der ersten Installation habe ich die installiert mit einem Compiler, der noch nicht so war, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Denn ich hatte das ursprünglich installiert mit vom Hostsystem abhängigen Teilen. Mittlerweile installiere ich das mit Teilen, die nicht mehr vom Hostsystem abhängen. Ich bin jetzt in meinem schon vorbereiteten LFS-Build-System. Ich habe da immer noch die Programme unter Tools. Und jetzt installiere ich eine neue libc, die liegt aber nicht mehr in Tools, sondern die liegt jetzt in /user. Also die C-Bibliothek natürlich in lib, aber die Hierarchie dafür ist eben die normale, in die Pakete installiert werden. Jetzt bleibt noch ein wichtiger Schritt zu tun, nennt sich Readjusting the Toolchain. Auf Englisch jedenfalls, auf Deutsch weiß ich auch nicht, wie man am besten readjusten übersetzt, sodass es noch lustig klingt. Ich habe bis jetzt immer noch Software, C-Compiler zum Beispiel, die dafür sorgen, dass neu installierte Software von Tools abhängig ist. Das möchte ich natürlich vermeiden, denn mittlerweile habe ich meine glibc und habe die dahin installiert, wo sie hingehört. Ich muss also dafür sorgen, dass die auch benutzt wird. Und das mache ich, indem ich, wie schon vorher, also indem ich den Schritt von vorher rückgängig mache. Ich hatte dafür gesorgt, dass alles nur noch Tools benutzt, indem ich da an den Dateien rumgeschraubt habe. Jetzt nehme ich das zurück. Das heißt, es wird jetzt wieder das normale System benutzt. Der Computer bzw. die Programme denken also, sie benutzen wieder das Ursprungssystem. Eigentlich benutzen sie jetzt das neue LFS, was ich ihnen untergeschoben habe, was ich jetzt da trickreich in diese LFS-Hierarchie reingemogelt habe. Ich installiere BinUtils mal wieder neu und diesmal eben mit der angepassten Toolchain. Und anschließend kann ich dann GCC und die ganze andere Software, die ich überhaupt benutzen möchte, installieren und dann ist auch wirklich Schluss mit dem ganzen GCC neu installieren und so. Das ist aber wirklich die minimale Art und Weise, um von einem Host-System wegzukommen, bei dem ich nicht weiß, wie es sich benimmt. Also das kann irgendeinen seltsamen C-Compiler drauf haben oder das kann irgendwelche anderen Dateien haben, die vielleicht durch Fix-Includes durchlaufen würden oder sonst welche Späße machen und dadurch erreiche ich eine schrittweise Abstraktion von diesem System. Die restliche Software, also Installation von irgendwelchen Dateien, die für die Konfiguration nötig sind oder Kernel, die wird dann gemacht wie gehabt und am Schluss habe ich ein LFS gebaut, bei dem ich das Verzeichnis Tools eigentlich löschen kann, denn alles, was ich danach erzeugt habe, das hängt ja nur noch von dem normalen System ab. Das liegt jetzt eben nur in irgendeinem Verzeichnis, zum Beispiel /LFS oder wo ich es auch immer hingemountet habe und dann kann ich da das Gerät, die Festplatte oder was ist es, rausziehen oder sonst was damit machen und habe da drauf ein fertig lauffähiges LFS. Kernel habe ich noch keinen gebaut, ja, den baue ich. Mit dem neuen GCC habe ich jetzt alles unterschlagen, weil das nicht das besonders Trickreiche an der Sache war. Die Kernel-Konfiguration muss ich als Mensch da von Hand durchgehen. Es gibt ein paar Vorschläge, wie ich es machen kann. Und dann baue ich den Kernel mit dem neuen GCC. Vorteil bei einem Kernel ist natürlich, er hängt nicht von der C-Bibliothek ab. Das heißt, den könnte ich auch notfalls mit was anderem bauen, aber weil wir ja alle so pure Systeme wollen, baue ich den auch mit dem neuen GCC. Alex, ja?
Die Probleme mit diesen NSS-Libraries gab es nicht mehr, oder?
Die Probleme gibt es dann, wenn du Software statisch linkst, denn die NSS-Bibliotheken, die werden trotzdem benötigt. Beim neuen LFS-System, also bei dem fertigen, tauchen sie natürlich nicht auf, denn da hast du sowieso kein statisches Linken drin und auch wenn die Probleme bei dynamischen Linken auftauchen würden, hättest du sie nicht, denn du hast davor den C-Compiler verwendet und alle möglichen anderen Tools, denen du vertraust. Wenn wir einen Schritt weiter zurückgehen, bei dem Zeug in Tools, da treten sie nicht auf, beziehungsweise sind nicht relevant, aber sie treten auch nicht auf. Und zwar, weil du dafür ein System verwendet hast, dem du auch schon also quasi vertrauen kannst, beziehungsweise wo du weißt, was es tut und außerdem linkst du dynamisch. Das ist zwar das System, was vom Host-System aus, vom Host-System abhängt, aber das System benutzt schon die neue glibc zum Beispiel. Und wenn du noch einen Schritt weiter zurückgehst, also quasi zum ersten Schritt, da könntest du vielleicht so Probleme kriegen. Das ist der Grund, warum zuerst mal eine eigene glibc gebaut wird. Also die binutils ganz am Anfang, die brauchst du halt, damit der Compiler und die glibc die richtigen Features aktivieren, glaube ich. Anschließend wird die glibc ja schon übersetzt. Und deswegen hast du so viele Schritte quasi, die aufeinander folgen. Die Software wurde ja früher bei LFS auch erst statisch gelinkt, dann dynamisch. Das kann jetzt eben wegfallen, denn man hat ja ständig eine funktionierende glibc zur Verfügung. Nachteil, man muss natürlich ein bisschen öfter diese Schritte machen. Apropos öfter die Schritte machen, es gab früher in der Tat den Fall, das hat die Linux Standard Space auch für ihr Referenzsystem so gemacht und macht sie, glaube ich, noch, dass die wirklich ein komplettes LFS-ähnliches System kompiliert haben und dieses System verwendet, um es selbst nochmal zu kompilieren, um dadurch einen höheren Abstraktionsgrad zu erreichen. Muss ziemlich gut funktioniert haben.
Gab es mal Versuche, das mit einer anderen LibC, wie Dial-LibC oder Micro-LibC oder sowas in diese Richtung zu machen?
Ja, ich glaube, bei dem sogenannten Hardened Linux from Scratch, das speziell auf Sicherheit setzt, ist sowas im Einsatz. Ich habe es selbst nicht getestet, aber ich glaube, die haben es im Einsatz. Es wurde jedenfalls versucht. Und das funktioniert ähnlich. Ich glaube nur, die Dial-LibC hat sogar noch ein paar Features, die es einfacher machen, sie zu installieren als die glibc. Also für speziell solche Gebiete eben.
Die wird üblicherweise immer statisch gelinkt, die Dial-LibC.
Ach so, dann.
Das ist die Ausnahme, dass man sie dynamisch linkt.
Gut, das wäre natürlich auch ein Grund,
das ist ja dafür eben
warum.
Praktisch.
Genau. Ob GCC mit der Dial-LibC auskommt, dazu kann ich leider nichts sagen. Weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt noch ein paar diverse Anmerkungen zusammengestellt, die Leuten, die LFS lesen, auffallen werden und die sie bemerken werden. Das erste ist mal SBU. SBU stand am Anfang mal für Static Bash Units, glaube ich. Mittlerweile steht es für Static Binutils Units, glaube ich. Es ist einfach eine Zeiteinheit und zwar möchte ja jeder, der so ein umfangreiches System baut, mal wissen, wie lange es überhaupt dauern wird. Also ob der jetzt ein paar Wochen an seinem 486er dran sitzen muss oder ob das vielleicht in 30 Minuten oder sowas schnell mal erledigt ist. Deswegen gibt es diese SBU. Man erzeugt diesen ersten Binutils-Block mal und schaut, wie lange das dauert. Das sind 1,0 SBU und wenn dann irgendwo dran steht 25, dann weiß man, okay, das dauert einfach 25 mal so lang. Ist also eine praktische Art der Zeitmessung und hat sich eben so durchgesetzt. Tooldir bei Binutils, das unterschlage ich jetzt, das ist nur interessant.
Gehört ja die Konfigurationszeit auch dazu, also bis ich es wirklich laufen habe oder nur die Compile-Zeit?
Zu den SBU gehörte ursprünglich die gesamte Zeit, die zum Ablauf der Kommandos notwendig war, von Configure bis zu Make-Install, glaube ich. Mittlerweile wurde da auch schon rum überlegt, ob man das mal ändern könnte oder sollte. Der aktuelle Stand ist, soweit ich weiß, alles ab nach Paket auspacken bis Installation. Ja, die SBU, die absolute SBU kann sich natürlich zwischen verschiedenen LFS-Systemen ändern, aber als relative Zeitangabe ist sie ziemlich sinnvoll. Wenn ich jetzt also auf einem Rechner eine SBU habe von 10 Minuten und irgendwo steht 2 SBU, weiß ich, okay, das dauert 20 Minuten. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie das auf anderen Systemen laufen wird. Denn die haben unter Umständen ganz andere Prozessoren sogar drin. Da kann ich dann keine Aussagen machen. Warum man keine Linux-Kernel-Header direkt nutzen sollte, habe ich ja schon vorher erklärt. Erstens, da stehen Funktionen drin, wie man sie nicht braucht. Zweitens, sie funktionieren sowieso nicht so im User Space, wie man es haben sollte. Sprich, einfach der Aufruf an die Entwickler. Sie sollen gefälligst ihre Funktionsnummern oder sowas selbst nehmen. Und deswegen wurden eben diese speziellen Header eingeführt. FBBG werden die, die im Chat waren, bei LFS mal gehört haben. Das bekommt man immer dann entgegengeschleudert, wenn man eben sagt, ja, es funktioniert was nicht. Das steht für Follow Book, Book Good. Wenn man also alles, ja, wenn man alles so macht, wie es im Buch steht, dann klappt das auch. Das wurde lang und breit getestet. Und wenn man es jetzt halt so macht, dass man da irgendwo noch was reinschreibt oder irgendwie optimieren will, und dann geht es nicht mehr, ja gut, dann hat man eben Pech gehabt. Also deswegen follow book, book good. Updates gibt es, weil es immer noch besser wird, Chabi. Das Re-LFS ist ein Prozess, den die LFS-Entwickler anscheinend ziemlich gerne machen und den ich auch dringend mal machen sollte. Re-LFS bezeichnet, dass sein laufendes System durch ein komplett neu gebautes LFS zu ersetzen. Nicht, weil das alte nicht mehr funktioniert, sondern weil es zu viel Stress wäre, sich da, man ist ja selbst Paketmanager, sich da selbst noch irgendwie so durchzuwühlen. Und oft wird das natürlich gemacht, wenn man die glibc updaten möchte. Es geht, die glibc im Betrieb zu ersetzen. Hallo Uli Drapper. Also er hat das auch selbst gesagt. Man muss es nur richtig machen. Und die meisten Leute machen es halt nicht richtig, deswegen geht es nicht. Man darf bei der glibc zum Beispiel nicht einzeln irgendwelche Dateien ersetzen, so der Reihe nach, sondern muss das, glaube ich, gleichzeitig machen. Denn sonst würde eine, zum Beispiel würde der Dynamic Loader schon ersetzt, während da irgendeine andere Bibliothek noch nicht da ist. Und dann würden alle Programme, zum Beispiel insbesondere der Installations- oder Kopierbefehl, zwischendurch fehlschlagen. Also packt man das halt in ein Archiv oder sonst wohin, am besten noch ein statisch gelinktes TAR dazu oder was man so braucht. Und dann kann man die auf einmal ersetzen. Und ich werde da mal dem nächsten Backup ziehen und das ausprobieren. Ich erzähle euch dann, wie es gelaufen ist. ADA-Compiler steht hier noch drauf. Braucht man für ein LFS nicht, aber ist ein schönes Beispiel dafür, wo Binärpakete verwendet werden. Es gibt in LFS nicht die Möglichkeit, einen Compiler für ADA oder ADA, oder wie das heißt, zu kompilieren, denn dafür braucht man eben jenen Compiler nochmal. Man verwendet also erst einen binären Compiler, also ein Binärpaket, das man sich irgendwo herholt. Mit dem installiert man den Compiler, um ihn zu bootstrappen und ab dann funktioniert es. Sowas ist auch notwendig, weil man Java von Sun übersetzen muss, soweit ich weiß. Fällt aber nicht so direkt in den LFS-Bereich, sondern alles, was über LFS eben hinausgeht.
Also im Prinzip gilt das für jede Sprache, wo du keinen Compiler oder Interpreter hast, der in C geschrieben ist,
ja,
sondern nur in einer Sprache, wo du sozusagen nicht durchbootstrappen kannst, du musst irgendwann Binary herholen.
Richtig. Die glibc, das ist vielleicht noch erwähnenswert. Die glibc ist die wichtigste Bibliothek im System und es gibt so gut wie kein Programm, das sie nicht benutzt. Also eigentlich benutzt jedes Programm die glibc, linkt dynamisch gegen sie und die ist auch ständig irgendwo im Speicher vorhanden. Das ist natürlich ein Anreiz dafür, die zu optimieren und das machen alle bekannten Distributionen. Die optimieren die mit -O3 und dann irgendwas Architekturspezifischem. Das heißt also, die sagen, okay, die Distribution, die wir ausliefern, die braucht mindestens einen Pentium 2 Prozessor oder die braucht mindestens den Pentium Prozessor oder sowas, damit die überhaupt tut, denn die glibc und die anderen Programme sind damit optimiert. glibc selbst wird im normalen LFS nicht zusätzlich optimiert und in glibc steht drin O2, weil die Entwickler sich gedacht haben, das sei gut so, damit wird auch getestet und das ist die am meisten getestete Option zur Optimierung beim GCC. O0 geht übrigens nicht. Die glibc spuckt dann bei der Kompilierung oder bei der Konfiguration schon einen Fehler aus. Es ist nicht möglich, die nicht optimiert zu kompilieren.
Ist das ein Bug in der GCC? Weil ich glaube nicht, dass der GCC ein Anti-Optimizer-Bug drin hat.
Ich glaube nicht, dass es ein Bug im GCC ist. Es ist vielleicht eine spezielle Eigenheit der glibc. Ich nehme an, dass sie irgendwelche Datenstrukturen an bestimmten Stellen erwartet oder sowas. Ich habe mir das nicht genau angeschaut.
Okay, also genauso hässlich wie der Rest der GCC.
Ja, so ziemlich gegen Ende habe ich noch ein paar heiße Tipps, falls sich wirklich Leute darauf stürzen wollen, ein LFS zu bauen. Zunächst mal, falls das ein bisschen abschreckend war jetzt, das waren die Interna von LFS. Das ist nicht wirklich so kompliziert, wie es klingt. Das LFS-Buch hat, sagen wir mal, so viel Text um das, was ich jetzt erzählt habe, mit Erklärungen und mit Details. Man sollte nicht unbedingt gleich in das neue LFS booten, wenn man es installiert hat, denn man wird was sehr Wichtiges sofort vermissen. Das ist irgendein Browser oder irgendein Programm, mit dem man sich mal die neuen Quelltexte runterladen kann. Vielleicht so ein FTP oder sowas mal. Also heißer Tipp, installiert euch vielleicht erstmal ein Lynx, wenn ihr ein LFS am Laufen habt und dann könnt ihr booten und mit dem Lynx dann irgendwelche Software runterladen. Nie als Root kompilieren, das hatte ich ja schon gesagt. Lasst es einfach bleiben, es kann das ganze System zerschießen, ist sehr gefährlich. Sollte mein Paket kaputt sein, und ihr findet vielleicht eine Lösung für das Problem, dann schickt doch einen Patch an die Maintainer. denn dann haben alle was davon. Und möglicherweise, wenn es LFS-spezifisch ist, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut klappen. Aber
gibt's LFS-Pakete?
Was meinst du mit LFS-Pakete? Meinst du Binärpakete?
Source-Pakete.
Ja, es gibt LFS-Source-Pakete. Es gibt ein Paket, was quasi durch LFS zustande kam, glaube ich, nennt sich IANA ETC und enthält die Dateien von der IANA, zum Beispiel Services. Also das ist einfach nur so schnell schön zusammengepackt, damit man das halt nicht kompliziert aus dem Netz holen und umformen muss und sowas. Es gibt auch ein LFS-Paket namens LFS Bootscripts, das bezeichnenderweise die Bootscripte enthält. Sonst gibt es, glaube ich, keine speziellen LFS-Pakete, also die man nur unter LFS braucht. Aber es gibt spezielle Software, die Leute verwenden, die LFS haben, die andere Leute nicht brauchen. Also zum Beispiel gibt es RPM 2 TAR BZ2 oder sowas, oder TAR GZ, also was RPMs aufmacht und in andere Formate konvertiert. Das wird natürlich gerne von LFSern verwendet, denn die haben normal kein RPM drauf. Aber andere verwenden es eher wenig, sage ich mal. Also es gibt schon spezifische Pakete, die da eigen sind. Was auch speziell ist für LFS, ist, dass eben Header und statische Bibliotheken installiert werden. Bei anderen Systemen ist das meistens nicht so, denn die Distribution sagt sich, das braucht unser Benutzer sowieso nicht und wenn, installiert er das entsprechende Paket zusätzlich. Ja, wenn ihr ein LFS baut, besorgt euch einen DVD-Brenner oder sowas. Die Quellcodes sind ziemlich groß, wenn ihr mal ein ganzes System zusammen habt. Also bei mir ist jetzt da alles möglich auf dem System. Die LFS-Quellcodes haben ein paar hundert Megabyte und wenn man dann noch alles andere dazu nimmt, was hier drauf ist, dann hat man eine DVD voll. Falls ihr auf die Idee kommt, ihr macht ein Bleed-in-Edge-System und ihr ladet nicht alles von den FTP-Servern runter oder so, sondern holt es aus CVS oder SVN-Repositories, lasst es automatisch übersetzen, tut's nicht. Ich habe es probiert. Ihr könnt euch damit herrlich das System zerschießen. Also es macht natürlich Spaß, aber niemals auf dem Primärsystem machen. So, noch kurz was zur Zukunft von LFS oder zur Zukunft, wie sie aussehen könnte. Es wird Hotplug und UDEF im Moment verwendet und ich gehe davon aus, dass es da noch ein paar Verbesserungen gibt, denn diese ganzen Hotplugging-Geschichten, die sind zurzeit so, naja, die funktionieren zwar, aber ab und zu muss man doch noch handhacken, bis die dann so tun, wie man sie will. Gerade auch mit den neuen Kernel-Versionen, ich glaube ab 2.6.14 oder sowas, da gab es noch ein paar Änderungen und es kommen quasi alle paar Tage, glaube ich, neue Versionen auf Kernel.org raus, die da wieder mit reinspielen. Es gab oder gibt ein Multi-Architecture-Book, wo also LFS für verschiedene Architekturen beschrieben wird. Es gibt PowerPC, Spark ist glaube ich drin und auch Intel-Geschichten. Was wahrscheinlich demnächst kommt, ist eine alphabetische Bildreihenfolge. Mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass die Abhängigkeit der Pakete ziemlich gut alle erfüllt sind und dass man auch mal ein bisschen umsortieren kann. Es wurde im Moment eine lang bewährte Paketreihenfolge einfach beibehalten und man hat gesehen, ja, ist nicht unbedingt notwendig. Wir brauchen jetzt irgendwie mal eine gute Begründung, also machen wir halt alphabetisch. Naja, die Leute haben halt immer was zu tun, Schabi.
Architekturen, ich sehe nicht ganz, an welcher Stelle die Architektur eine große Rolle spielt.
Beim Bootloader zum Beispiel spielt die Architektur eine große Rolle. Dann bei manchen, also es gab zum Beispiel in den älteren LFS-Versionen spezielle Patches, die nur bei PowerPC notwendig waren für USB-Funktionalität, waren glaube ich Kernel-Patches und GLC-Patches. Also es gibt hauptsächlich ist LFS-Architektur unabhängig, jedenfalls von der Methode und von den installierten Paketen. Es gibt teilweise ein paar Kleinigkeiten, wo es halt wichtig wird. Was jetzt auch neu kam, ist Cross-LFS. Ist eine ganz tolle Geschichte. Man kann jetzt mittlerweile von seiner Solaris-Kiste einen PowerPC bootstrappen mit LFS drauf. Man kann auch, wenn es unbedingt notwendig sein sollte, das glaube ich aus irgendwelchen anderen Windows-artigen Systemen raus bootstrappen oder so, oder aus irgendwelchen Emulatoren oder so. Aber ich weiß nicht, ob es schon probiert wurde. Es soll noch ein bisschen ein Schritt Richtung besseres Package Management gemacht werden. Das wird gerade heiß diskutiert. Da gibt es also so einen Thread auf der Mailingliste. Das soll quasi dazu da sein, dass man weiß, welche Datei jetzt von welchem Paket installiert wurde. Wenn man sich das also nicht selbst so gemerkt hat auf die Schnelle, man ist ja selbst der Paketmanager, dann hilft einem das wahrscheinlich weiter. Und was ich sehr toll finde, danke Alex, nicht du, sondern ein anderer Alex, ist die Unterstützung für UTF-8. Da wird zurzeit ein Buch gemacht, was für volle UTF-8-Unterstützung alles Mögliche drin hat. Das Buch funktioniert anscheinend ganz gut und ich vermisse in meinem aktuellen LFS zum Beispiel UTF-8 auf der Konsole. Also das funktioniert nicht so einwandfrei, in einem GNOME-Terminal zwar schon, aber sonst nicht so ganz. Ja, nochmal ganz kurz eine Liste von LFS-Subprojekten. Es gibt da eben LFS, dann gibt es HLFS, das ist Hardened Linux from Scratch, was Leute für Server wahrscheinlich gerne benutzen werden. Also da geht es vor allem um Sicherheitsgesichtspunkte. Da werden spezielle Change Routes für Dämonen eingerichtet und verschiedene zusätzliche Pakete installiert, die sonst in LFS nicht drin sind. Es gibt die Hints. Wie schon gesagt, Hints sind so Textdateien, die es einfach als kleinen Bonus gibt, die man mal ausprobieren kann. BLFS steht für Beyond Linux from Scratch, ist das größte Partner- bzw. Schwesterprojekt von LFS und sagt dem Benutzer, wie er vom schon installierten LFS zu einem vernünftigen, brauchbaren End-User-System kommt. Also wie er sein X-Free installiert oder sein mittlerweile X-Org. Und zum Beispiel auch, wie er das Java von Sun bootstrappen kann, beziehungsweise wie er ein OpenOffice bildet. Ich muss sagen, mein OpenOffice, weil mir das Ganze zu kompliziert war und weil es ewig dauert und wahnsinnig viel Speicher braucht, ist in der Tat ein Binärpaket. Woher? Von einem vertrauenswürdigen Mirror. ALFS, das Automated Linux from Scratch, gibt es weiterhin. Und es gibt jetzt einen ganz neuen tollen Ansatz, der extrahiert direkt aus dem Buchquellcode die Befehle zum LFS kompilieren, schreibt die in irgendwelche Dateien, es geht mit XSL Transformations und dann kann man da seine Skripte zusammenbasteln. Dann gibt es natürlich noch alle möglichen Patches. Das sind mittlerweile so viele geworden, dass ein eigenes Patches-Projekt notwendig wurde, um sie zu sammeln. Und die werden eben von den Jungs da verwaltet und Mädels. Und dann gibt es die Live-CD, die man sich runterladen kann, die ein lauffähiges LFS plus noch ein paar andere Sachen enthält, die so notwendig sind, um ein LFS zu installieren oder auch um mal schnell zu booten und zu sagen, boah, guck mal, ich habe Linux. Ja, nachdem ich euch jetzt hoffentlich nicht alles so sehr erschlagen habe, ist noch genug Platz für Fragen oder auch zur Unterlassung der Fragen. Wir können das auch gerne nachher auf Parasco vertagen. Wenn wir also noch nachher zum Essen gehen, ich werde da sein und ihr dürft mich löchern. Ja, bitte. Ja.
Was kommt denn da so zusammen? Sagen wir mal, auf eine Woche verteilt, wenn man ein Betriebssystem hat, mit, das ist selber schon gesagt, ob das was ein Binärpaket ist, aber es ist ein anderes Programm, wenn man nicht allgemein baut.
Also, wenn du wirklich alles copy and pasten würdest, dann ist der Zeitaufwand relativ hoch. Also, wenn du das jedes Mal machst, weil du einfach jedes Mal dran sitzen musst und dann vielleicht dein Bild da überwachen oder so. Normalerweise wird man das so machen, dass man einmal für eine Programmversion sich ein Build-Skript zusammenbastelt, also quasi Copy and Paste aus dem Buch seiner Wahl, dann vielleicht noch ein paar Ergänzungen dazu, ein paar Veränderungen, je nachdem, ob man da speziell was umstellen möchte. Und wenn die neue Version rauskommt, dann schaut man mal, was hat sich geändert und lässt die mit seinem alten Build-Skript wieder weiterlaufen.
Ja, aber man muss ja schon auch ein bisschen aufpassen, was jetzt Sicherheitspatches und so weiter angeht.
Ja.
Mhm.
Klar, also an Sicherheitspatches, da, es gibt eine spezielle Mailingliste bei LFS, ja. Also zum Beispiel gibt es LFS Security, da ist ziemlich wenig los, wenn man mal bedenkt, was eigentlich an Sicherheitspatches überhaupt so rauskommt. Aber ich kann sagen, wie ich es persönlich mache. Ich stehe halt persönlich zum Beispiel bei Freshmeat in den Announcements, die sind aber leider zu langsam. Und dann eben bei den entsprechenden anderen Announce-Listen, zum Beispiel von jetzt Apache oder OpenSSL und was es da eben so gibt, die verschiedenen Pakete. Und wenn dann eine neue Version rauskommt, ja gut, dann muss man eben, entweder man hat ein entsprechendes System irgendwo eingerichtet auf einem Rechner oder man muss es von Hand machen, sich die Quellen holen, dann mal so lange eben die Dämonen runterfahren oder je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet, ob Hochsicherheitsbereich oder so Mittel und dann das Zeug neu übersetzen. Also der Zeitaufwand ist für die Sicherheitspatches nicht sehr hoch, das ist unproblematisch. Wenn man alle Software auf der neuesten Version haben will, ist es ziemlich schwierig, würde ich sagen. Also ich habe hier Software drauf, die ziemlich veraltet ist, aber die eindeutig gut funktioniert. Und zum Beispiel in Firefox oder sowas, den update ich, wenn es nur JavaScript-Bugfixes sind, gar nicht, denn ich benutze kein JavaScript. Und dann ist es natürlich auch nicht so kritisch.
Wenn ich mir jetzt mit diesem Basissystem Software extrahieren möchte, dann hole ich mir von den jeweiligen, was weiß ich, XMPs irgendwo die Quellen und mache eben Configure und Make und dieses Zeug.
Ja, genau.
Oder muss ich dann meistens noch irgendwo drei Pfade anpassen oder gibt es auch, sage ich mal, vom LFS-Server jetzt, sage ich mal, Quellpakete von anderen Programmen, wo entsprechend noch Pfade angepasst wurden, oder läuft das alles dann ohne große Änderung?
Eine typische Paketinstallation sieht so aus, wenn also der Maintainer von dem Paket nicht so ganz verrückt ist und komische Sachen damit macht, dass ich mir das Paket als Quelltext runterlade, dann sage Configure, ich gebe so gut wie immer den Prefix an, denn bei LFS ist es normalerweise /usr, die sind normalerweise voreingestellt auf User Local, dann tippe ich Make und Make Install und es läuft. Es gibt normalerweise nicht. Es gibt den Fall, dass ich Patches brauche, die sind dann normalerweise bei LFS schon vorhanden, also in diesem Patches-Repository. Aber wenn das kein besonders exotisches Paket ist, dann steht es in BLFS drin, also in Beyond Linux from Scratch, zum Beispiel der X-Server. Oder wenn du jetzt irgendwie die PNG-Bibliothek haben möchtest oder so, wenn da ein Problem auftaucht, dann wird es ziemlich schnell bekannt sein. Dann steht es auch da drin, wie man es behebt. Aber normalerweise ist es so, dass ich wirklich das Programm vom FTP-Server holen kann, installieren. Und ja, dann läuft's. Und sonst ein Patch hinschicken. Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Okay, dann würde ich sagen, schließen wir für heute diese anstrengende und wahrscheinlich ermüdende Sitzung. Und ja, wir können uns noch zum Parasco begeben. Für die, die nicht wissen, wo es ist und die mitkommen wollen, kann ich noch eine Karte hier zeigen, die hier irgendwo rumliegen muss. So, bitteschön, das ist unsere tolle Parasco-Anfahrtsskizze. Die habe ich dem Schabi ganz gemein mal geklaut.
Und Advertising nicht so gut, Nico. Meiner solltest du nicht advertisen.
Warum?
Das ist nicht advertisen, das ist Schuld von sich weiß.
Das ist doch kein Assum. Ja, jedenfalls wäre schön, wenn wir da noch ein paar Leute treffen würden. Und das wäre es dann für heute.